Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Trekgasm. Mein Name ist auch wie letztes Mal Marcel Stut. Und in unserer wunderbaren Runde sind erschienen der TJ. Hallo TJ.
Guten Abend.
Dann ist dabei Frau Dunderklumpen.
Hallihallo.
Und Ellen Erdinger ist da.
Hallo zusammen.
Bevor wir in das Hauptthema dieser Woche, die Episode 101 von Star Trek Picard Remembrance gehen, haben wir noch ein paar News. Und zwar, der US-Präsident hat voller Stolz das Logo der Space Force vorgestellt und sagen wir es mal so, es könnte einem leicht bekannt vorkommen.
Und ich habe erst gedacht, es ist eine Satire, ja? Als ich den Post gesehen habe, dachte ich, da will uns doch einer veräppeln. Und dann habe ich festgestellt, nein, das ist tatsächlich echt.
Also ich saß ich saß am Freitag, als das kam auf Twitter, nachdem wir Picard geguckt haben, saß ich da, meine Freunde und um mich herum waren noch da und wir haben uns unterhalten und ich so, ey Leute, ich muss euch was zeigen. Die so, ja, was ist denn? Kann man nachher? Ich muss euch das zeigen, es ist relevant. Und dann haben sie sich endlich dazu bewogen, auf den Bildschirm zu gucken und haben Schreikrämpfe bekommen.
United States Space Force.
Also ganz ehrlich, wer auch immer da dieses Logo entworfen hat, entweder hat derjenige den Präsident veräppelt oder aber so nach dem Motto, guck mal, wie weit ich komme damit. Oder aber, also ganz ehrlich, das ist so bekannt und auch, also zumindest mal dieses mittlere Zeichen, dieses, weißt du, dieses Dreieck,
Das Delta.
Ja, das ist so, also wenigstens das, ja, aber das war ja alles irgendwie fast eins zu eins, auch mit dem Kreis und dem Rand und so, also naja.
Also was ich weiß, also es wurde ja auch ein älteres Symbol gezeigt, das mehr wie ein Wappen aussah, aus den 80er Jahren mit demselben Delta. Nur hat jetzt der Mensch, der das designt hat, das quasi in so eine Fassung mit dem Kreis und dann noch sogar mit dieser, wie so ein Komet, so dieses Symbol drumherum,
dieses Kometensymbol, das gibt's ja bei der NASA. Also das sind schon alles Elemente, die in den alten Symbolen auch drinne waren. Aber wenn man zusammen, das halt so kombiniert, richtig, genau. Das muss man eigentlich wissen. Also sorry, die wenn man in der Branche arbeitet.
Und es dieses vor allem der Zeitpunkt, an dem also quasi gut, es war nicht in Amiland stimmt, aber wo es halt so weltweit so sonst auf Amazon rauskam, wusste man zur Zeit ist Star Trek wieder in aller Munde, PR-Trick, irgendetwas hat besonders Aufmerksamkeit, dann benutzen wir es für unsere Sache damit, diese Kopplung von Aufmerksamkeiten.
Und ich glaube davon nicht, ich glaube, die waren zu blöd.
Ich gehe davon aus, dass entweder irgendjemand ein Trekkie war, das da reinbauen wollte, oder es ist irgendwie geplant war, weil wir finden das geil und benutzen das für Aufmerksamkeit. Und ich denke eher sowas. Ich zumindest.
Da bist du ja aber nett. Ich unterstelle denen wirklich Dummheit. Sorry.
Also man muss zur Verteidigung sagen, dieses Delta ist auch schon im Wappen des Air Force Space Commands drin. Das gibt es an der Stelle auch schon ein wenig länger. Also das ist jetzt nicht neu. Aber die Zusammenstellung so ist halt schon, die Ähnlichkeit ist schon frappierend und
das Lustige war die Reaktion von Schauspielerinnen, also Star Trek Leuten, die dann sagten, so wie George Takei oder wer war das wieder?
Robert Picardo.
Der sagten so, hey, gibt's nicht Intellectual Property Rights darauf? Hey, was klaut ihr denn von uns? Das war sehr süß.
Eine Antwort auf Twitter auch so war Stairs at Current Timeline und dann so should look closer to this und dann halt das Emblem vom Terran Empire.
Genau. Ja, irgendjemand hatte das umgedreht und dann mit MS Paint noch so dieses Delta umgedreht und dann halt so ein Schwert reingemalt und sagte, so fixed it. Ja, genau. Das
genau, dann durfte sich Patrick Stewart noch vor dem Chinese Theater in L.A. mit Handabdruck verewigen.
Und Fußabdruck und Unterschrift.
Genau.
Genau, das war vor der also noch ein bisschen vor der Premiere. Aber eigentlich ein ganz schöner Zeitpunkt. Und ich habe eine sehr süße Anekdote dazu gehört. Er war in der Graham Norton Show, das ist so eine britische Talkshow. Und da hat er halt erzählt, dass er damals, als er wirklich ganz, ganz jung war, das allererste Mal mit der Shakespeare Company in USA war, da sind die alle zusammen, die Schauspieler halt zum Walk of Fame, weil sie da eben ihre Helden ja betrachten wollten, also die Sterne, die da eben drin war. Und dann war er da unter anderem zusammen mit Ben Kingsley, die beiden haben zusammen in der gleichen Company eben gespielt. Und dann sind sie als erstes eben zum Chinese Theater gegangen und haben da eben dann so Leute wie Leonard Nimoy und William Shatner und so gesehen. Und er meinte, das ist so ein bisschen als für ihn, das war halt vor 60 Jahren, ja, es schließt sich für ihn so ein bisschen der Kreis. Und das fand ich eigentlich eine ganz süße Anekdote dazu.
Genau, also die hat er auf der Promotour ein paar Mal erzählt, also bei Stephen Colbert hat,
ja.
Hat er die Story auch erzählt und dann war Patrick Stewart auch noch zu Gast bei ABC.
The View.
In The View. Das ist eine Panel-Talkshow im Wesentlichen. Also es gibt kein wirkliches Vergleichsformat dazu in Deutschland. Warum
ja, aber es
ist
Daytime TV.
Genau, es ist amerikanisches Daytime TV, wird live auf ABC übertragen, also live für die East Coast und dann halt zeitversetzt für die anderen vier Zeitzonen, anderen drei
Zeitzonen.
Ja,
man hat halt, das ist so ein Format, da hat man Leute um den Tisch sitzen, so auf Bar hocken, Whoopi Goldberg ist halt dabei, ein paar andere und Gäste. Und Deutschland haben wir sowas nicht, nee.
Es gab früher mal ein Format, aber das war tatsächlich auf Klatsch und Tratsch ausgelegt. Da bei The View hast du ja auch viele politische Geschichten dabei. Aber es gab früher mal ein Format, ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber da saßen dann auch so drei der vier Leute eben um einen Tisch, kaffeekränzchenartig, und haben eben Sahnetorte gegessen und geklatscht. Also das ist ja im Grunde nichts anderes als The View auch, nur hast du bei The View halt noch ein paar politische Dinge mit reingestreut. Und das Panel ist halt absichtlich konträr besetzt. Also
genau, und
Demokraten,
was da
und,
halt interessant war in der Episode, die am 22. Januar produziert wurde, da war Sir Patrick Stewart zu Gast, um ein bisschen Promo für Star Trek Picard zu machen. Aber so wirklich viel erzählt, worum es in der ersten Staffel geht, haben sie nicht. Denn Patrick Stewart hatte was anderes im Kopf. Denn er hat live on TV Whoopi Goldberg gefragt, ob sie nicht Bock hätte, in der zweiten Staffel dabei zu sein. Und das Video verlinken wir euch auch nochmal. Das ganze Studio ist dann crazy gegangen, als Patrick Stewart gesagt hat, invite you to the second season. Und Whoopi Goldberg hat natürlich ja gesagt und war sichtlich überrumpelt.
Aber positiv überrumpelt. Ja. Ihr Lächeln war so ein richtiges, wie so ein Honigkuchenpferd. Das war, viele im Internet sagten, es gibt ja kaum was, nothing is pure as that, I haven't seen anything is pure as that. Also so eine ehrliche, pure Freude, die einfach nur ungefiltert. Das ist das, was man also von Whoopi Goldberg da annehmen kann. Das ist sehr süß. Ja.
Genau.
Ja, und am Tag danach, auch in The View, hat sie im Grunde das Ganze nochmal so ein bisschen erklärt, denn da haben die ein ganz entzückendes Bild gezeigt von einem kleinen Kind, das sich als Geinen verkleidet hatte, also so Mini-Geinen, ja. Und dann hat sie halt die Story, die sie auch schon öfter erzählt hat, da auch nochmal erzählt, dass sie eben damals so beeindruckt gewesen sei von Nichelle Nichols, die ja eben als eine der ersten Farbigen überhaupt auf dem TV stattgefunden hat, ja, in der Zukunft. Und sie hat dann eben erzählt, dass es für sie immer, sie so war. Was denn?
Du weißt, also erste schwarze Frau im Fernsehen, das ist sehr wichtig, das ist die erste schwarze
Frau. Nein, als
Frau.
In der Zukunft, darum ging es.
Ja, aber im Fernsehen, die keine Dienstmarkt war, weil sonst waren es ja meistens Dienstleute und es war natürlich in der Zukunft, was bedeutete, schwarze Menschen oder schwarze Frauen in der Zukunft sind eben keine Dienstmägde mehr.
Ja, genau. Und da hat sie eben gesagt, dass sie, dass es für sie eben so war, dass nicht nur es so war, dass da jemand auf dem TV-Bildschirm war, der so aussah wie sie, sondern eben auch jemand in der Zukunft, ja, die halt und die eben, wie gesagt, alles das beinhaltet, was jetzt auch Elle gesagt hat. Und sie war dann eben so wahnsinnig davon inspiriert und beeindruckt. Und sie findet den Gedanken so schön, dass Guinan als Figur eben für Star Trek-Fans jüngerer Generation vielleicht einen ähnlichen Einfluss hat, ja, dass eben vielleicht auch die dann Whoopi Goldberg auf den Bildschirmen sehen und sich inspiriert fühlen. Und da schließt sich für sie auch so ein bisschen so ein Kreis. Deswegen, sie liebt die Rolle wohl auch sehr und sie hat dann auch nochmal drauf bestanden, dass sie vermutet, dass es wahrscheinlich die letzte Rolle war, die Gene Roddenberry noch selber kreiert hat. Also nee, im Zuge dessen...
Es war die definitiv letzte, die Gene Roddenberry selber geschrieben hat von den wiederkehrenden Rollen.
Ja, also ganz viele Komponenten, die da eben mit reinspielen, aber das erklärt natürlich auch, warum ihr diese Rolle so wichtig ist, ja. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist, ich fände es schön, wenn sie zurückkommen würde und ich glaube, mit einer Whoopi Goldberg kann man sich auch einigen, wenn vielleicht das Gehalt nicht so ist, wie sie das gerne hätte, ja, weil die Rolle so wichtig für sie ist. Ich glaube, dass da würde sie schon Abstriche machen. Aber ich befürchte ein bisschen, weil sie immer so positiv von ihrer Zeit bei TNG erzählt und also auch sehr verklärt auf diese Zeit zurückschaut, wenn sie davon erzählt. Ich befürchte so ein bisschen, dass sie dann vielleicht jetzt enttäuscht aus Picard rausgehen könnte, ja. Also man muss halt vorsichtig sein, dass man sich dann nicht irgendwie die Vergangenheit dadurch kaputt machen lässt, ja. Weil das ist jetzt natürlich schon eine andere Erfahrung und eine andere Serie, die das dann wäre, ja.
Ja, ich muss da vielleicht mal ein bisschen was dazwischen sagen. Also Amis tendieren gern dazu, auch wenn sie über Erinnerungen reden, verbal das zu übertreiben. Das klingt sehr verklärt für uns europäischen Ohren. Und also sei es positiv wie negativ, können sie sehr übertreiben. Und ich gehe aber davon aus, dass eine alte Schauspielhäsin wie eben Whoopi Goldberg ihr völlig klar ist, dass es eine andere Produktion ist, eine andere Sache, aber sie wird trotzdem diese Rolle nochmal besuchen können unter einem anderen Kontext. Und ich denke, das wird das sein, was sie gern haben will, wo sie sich drüber freut und auch mit Patrick Stewart wieder zusammenarbeiten zu können. Und ich denke, ja, ich sehe da eher nicht so eine Gefahr.
Ja, auf jeden Fall war es sehr schön und ja, hat, glaube ich, die meisten Fans echt gefreut.
Genau, dann weiter aus der Abteilung Picard-related News. Jonathan Del Arco ist quasi ein Kollege von uns geworden, denn er hat einen neuen Podcast, Hollywood Caucus, und Folge 1 ist Jerry Ryan zu Gast. Hat jemand von euch da schon reingehört?
Noch nicht. Ich habe das noch auf meiner Liste.
Reingehört, ja, aber nicht komplett gehört. Und ich fand, das, was ich gehört habe, war nett, aber ich habe vielleicht die ersten 10 Minuten oder so nur gehört, also mehr auch nicht.
TJ, bist du noch da?
Ja, aber ich habe da nichts dazu zu sagen.
Okay, weil überhaupt Podcasts kein Ausschlag von deiner Spur kam, deswegen dachte ich gerade, wir hätten dich verloren. Gut, also von dem her müsst ihr da dann mal selber reinhören. Link findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung, entweder direkt an eurem Podcatcher oder auf trackgasm.de. Wenn ihr in London unterwegs wart in der letzten Woche, dann könntet ihr gemerkt haben, dass es eine neue U-Bahn-Station gab, zumindest vom Namen her, denn der Piccadilly Circus wurde, glaube ich, leicht anders geschrieben.
Ja, zum Piccadilly Circus. Ich fand, das, was ich gesehen habe, fand ich, also vor der London-Premiere, das, was ich gesehen hatte, fand ich toll. Also alles wirklich bepflastert und der Name eben entsprechend anders geschrieben. Und auch wenn du die Rolltreppe hochgefahren bist, überall so Bilder projiziert in die Mitte der Rolltreppen und rechts und links gepflastert mit Plakaten. Also die haben sich da nicht lumpen lassen, den Piccadilly Circus entsprechend aufzuhübschen für die Premiere.
Genau. Ja,
übrigens und, auch in USA dann später bei der
US-Premiere. Ja, die Union Station gestern oder heute in New York. aber
genau, an manchen U-Bahn-Stationen in New York bekommt man auch Star Trek Picard gebrandete Metro-Cards.
Und ich kann dir sagen, an denen, weißt du an welchen?
Nein.
Also ich meinte, weißt du warum?
Aber auf der Map, glaube ich, gibt es dieses Delta wieder.
Richtig, genau. Also auf der U-Bahn oder ich glaube U-Bahn, es ist ja nur U-Bahn-Map, ergibt es eben das Delta, wenn du diese Stationen abfährst, so wie, weißt du, so wie Punkte verbinden, so wie früher als Kind. Ja, fand ich sehr schön. Und du konntest übrigens auch, das war glaube ich auf dem Broadway, wenn ich mich nicht täusche, da gab es ja auch dieses große Delta und wenn man sich davor hat fotografieren lassen und das irgendwie in den Social Media gepostet hat, dann hat man ein Poster gekriegt. Und ich dachte so, wo ist unser Delta? Ich möchte auch ein Poster kriegen.
Ja, Berlin gab's ja gar nichts. Also wo Marcel und ich war, war es ja sehr zurückgenommen. Es gab das Poster auf dem Zoopalast und sonst ein mini-roter Teppich, der jetzt nicht wirklich der Rede wert war. Und ja, ein paar so Fotostationen in der Lobby.
Gab es nicht auch noch, aber ich habe vergessen, wo das war. Das war auch nicht direkt da bei der Premiere. Da gab's auch noch dieses kleine Shuttle, wo du dir so ein Schlüsselband dann abholen konntest, wenn du das gefahren bist. Weißt du, so ein Flugsimulations-Shuttle.
Ich glaube, das hatten sie in Berlin auch, ja.
Ja, das meine ich ja in Berlin. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Ja.
Nee, ich hab's auch nicht gesehen, weil ich bin ja relativ spät in Berlin angekommen. Also ich war um 16 Uhr, glaube ich, in der Innenstadt. Und weil ich vorher halt noch arbeiten musste. Nach der Premiere arbeiten war bei mir nicht, weil ich habe mir ein Andenken aus Berlin mitgenommen in Form eines Magen-Darm-Virus. Das war nicht so schön. Aber bevor wir voll in die Premieren-Sachen einsteigen, haben wir noch ein paar kleine News. Denn am 4. Mai sollen in Kanada die Dreharbeiten für Els liebste Serie anfangen.
Genau, und zwar Section 31, also die Serie, auf die ich am gespanntesten bin, weil ich Section 31 Fangirl bin. Und genau, die fängt in Kanada an und die Showrunner sind Bo-Yeon Kim, ich hoffe, ich spreche das richtig raus, und Erika Lippold, die jetzt auch den Piloten fertig haben und es soll 10 Folgen erstmal für die erste Staffel geben. Und ich finde es so lustig, dass es ausgerechnet am 4. Mai, also am Star Wars Tag, anfängt mit den Dreharbeiten. Es ist wunderbar. Genau. Ansonsten wissen wir nicht so viel. Also es ist ein Link noch mit in den Shownotes drin mit ein paar Infos dazu, aber wir haben noch nicht so viel. Ich denke, es wird ja halt alles noch kommen, auch im Jahr, so wie Picard langsam die Infos halt rauströpfelten. Wir sind gespannt. Ja, aber
neue Infos waren da, glaube ich, keine drinne.
Nee, da nicht, aber die kommen ja noch, denke ich. Das ist ja halt alles so dieses Warmhalten und hey Leute, wir machen noch, aber können noch nichts sagen, aber wir machen.
Genau, die beiden haben halt unter anderem auch die Episoden Into the Forest I Go, The Sound of Thunder, Through the Valley of Shadows zusammengeschrieben und auch den Shorttrack The Brightest Star. So, damit haben wir die News abgeschlossen und damit springen wir dann ein Stückchen in die Vergangenheit, denn Elle und ich haben nach der Premiere ein paar Worte aufgenommen und die möchten wir euch nicht vorenthalten. Bis gleich.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 18. Januar, 0.58 Uhr.
Guten Morgen. Wir sind nicht das Frühstücksradio.
Genau, wir sind nicht das Frühstücksradio, sondern Trackism on Tour.
Das Außenteam.
Genau, das Außenteam. Reporting. Wir waren und sind es noch in Berlin und haben die ersten 3 Folgen von Star Trek Picard gesehen und sind so ein bisschen ist gut, ziemlich geflasht eigentlich.
Ja, ich würde sagen, wir sind von den Socken.
Genau. Angefangen hat ja alles so ja, wann waren wir da? Um 18.30 Uhr, so eine genau. Viertelstunde vor Einlass. Und es war schon eine riesen Menschentraube da, aber es ist alles extrem zivilisiert abgelaufen. Was man normalerweise von so einer Menschenmasse eigentlich nicht erwarten würde.
Ich würde sagen, das ist das, wie man es auch vom Chaos-Kongress kennt, wenn du einen Haufen Geeks aufeinander hast, trotzdem alle irgendwo rein wollen oder alle ein Event besuchen. Geeks, Nerds benehmen sich und respektieren einander. Und das hat man in dieser Crowd so gemerkt. Wir wussten, wir sind ein Haufen Trekkies, wir sind trotzdem alle nett zueinander und wir werden uns alle nicht auf die Füße dappen.
Einlass war dann so, 18.45 ging es pünktlich los, immer so in kleinen Schüben, dass die Tickets kontrolliert werden konnten. Amazon hat ein Getränk und Popcorn und einen kleinen Pin, den wir euch in den Shownotes als Bild mal reinpacken, hat jeder bekommen, der ja so ziemlich genau eigentlich die Kommunikator-Insignien der aktuellen Sternflotte.
Genau. Ein bisschen kleiner, aber es ist auf jeden Fall sehr hübsch.
Genau, so circa 2 Zentimeter groß, ein richtig schöner Pin.
Genau.
Und dann, nachdem wir drin waren, wir waren relativ zügig drin, was gut für uns war, ging das große, große, große Warten los. Denn wir waren so um 19 Uhr dann im Gebäude, aber so die eigentlich Veranstaltung ging um 20.30 Uhr los.
Genau, wir kamen also in so den großen Kinosaal, Saal 1 vom Zoopalast an und man wurde dann nach Bändchenfarbe in verschiedene Blocks dieses großen Kinos verwiesen. Wir haben ein bisschen weiter oben, war seitlich gesessen, aber solche Säle sind ja dafür gebaut, dass man, egal wo man sitzt, einen guten Sicht hat. Und da haben wir erstmal gewartet, mit Leuten um uns rum gequatscht und erstmal so die vor allem diese Atmosphäre so sacken lassen. Da waren ein Haufen andere Trekkies da, es gab geile Kostüme, es gab Leute, gab eine, die war als Captain Killy verkleidet, die sah fantastisch.
Das war ein super Cosplay.
Genauso eine, die war als Andorian, also Andorianerin, wirklich mit blau geschminkten Händen, blauem Gesicht, super gut gemacht mit den Antennen und den weißen Haaren und dazu halt so eine Classic Starfleet-Uniform, Damen-Style halt, kurz, Rock, sah wunderbar aus. Hätte eigentlich auch direkt mit in die Serie können, bei TOS.
Ja. Genau. Und warum habe ich gesagt, wir hatten Glück, dass wir so früh da waren und so lange warten durften, mussten dann, denn nämlich der Zoopalast hat mehr als einen Saal.
Das war Spekulation von meiner Seite. Es kann sein, dass doch alle in einem Saal waren. Doch
es,
nicht.
Es gab, also in unserem Saal waren die Armbandfarben lila und schwarz. Schwarz, das waren so die Amazon-VIPs. Und dann gab es auf jeden Fall auch noch blaue Armbänder, die waren in einem anderen Saal.
Ah.
Also die waren nicht bei uns im großen Saal, wo dann nachher dann auch der Cast kam.
Uns wurde wahrscheinlich übertragen auf dem Bildschirm, das kennen also die Leute, die auch auf den Chaos Communication Kongress gehen, wenn man weiß, es gibt einen großen Talk oder ein großes Event, wo halt alle nicht in den einen Saal 1 rein könnten, zum Beispiel wie damals in Hamburg, konnte man noch in Saal 2 weiter gucken und da haben sie dieselbe Regelung gemacht.
Und dann so um 20.30 Uhr kam dann Johanna Klum rein, die den Abend moderiert hat, auch sehr launig moderiert hat.
Ja, das ist ja sehr flott und freundlich gemacht, war auf jeden Fall überhaupt nicht langweilig.
Und hat halt den Cast auf der Bühne erst so eine Viertelstunde alleine interviewt, bevor dann die Zuschauer Fragen stellen konnten und es war recht interessant, also es wurde sehr viel über die Legacy gesprochen, die man halt hat und es wurde vor allem am Anfang auch drüber geredet, so was haben Alex Kurtzman, Kristen Bayer und Michael Chabon halt anders gemacht als andere, die ihm diese Rolle schon mal wieder angeboten haben, wo dann halt ganz klar rauskam, sowohl Stewart als auch die Produzenten wollten halt einen anderen Picard zeigen und oh boy, haben wir einen anderen Picard dann gesehen in den Folgen.
Vor allem war dieser Picard auch sehr schlüssig, weil hallo, der wird nun mal älter, die Föderation verändert sich, Starfleet verändert sich. Er selbst ist natürlich von diversen Events oder Geschehnissen sehr gezeichnet und geht auch damit um. Und das war vor allem sehr plausibel. Und da konnte man natürlich auch verstehen, warum Patrick Stewart gesagt hat, er will nicht einfach Picard wieder 1:1 wie damals spielen. Das wäre auch unrealistisch, wenn man sich ihn als echten Menschen vorstellt.
Das erste Mal, dass der Saal so wirklich, es gab mehrere Momente, wo der Saal halt wirklich die Cast und Crew so wirklich überrollt hat mit seiner Wärme. Zum einen die Schauspielerin von Dash hatte Geburtstag und Johanna Klum hat das halt erwähnt und der ganze Saal fängt halt an, Happy Birthday zu singen.
Und das war einfach nur so schön, die war so gerührt. Und das Süßeste war gerade sie, war dann noch zum zweiten Mal noch mal mehr gerührt, als dann einer aufstand, eine Frage stellen wollte und sagte, nee, ich habe keine Frage, sondern hier hinter mir, zwei Reihen hinter mir, ist die Synchronstimme von dir, die dann halt auch ins Mikro bekam und gesagt hat, also es war mir so eine Ehre, deine Rolle zu spielen, du hast so eine geile Arbeit gemacht und die saß da und hat gemerkt, die hat sich schon die Tränen gedrückt und das war so schön, also diese Begegnungen zu sehen durch diesen Saal von Synchronsprecherin und Schauspielerin.
Dann das zweite Mal, wo der Saal positiv Kopf stand, war, es gab dann eine Frage, wie sehr spiegelt Star Trek hat ja immer die Zeit wieder gespiegelt und wie sieht das so heute aus, wo dann Patrick Stewart ein sehr klares und unmissverständliches Statement zum Brexit. Also er hat gesagt, dass er ashamed ist, dass er dann jetzt in 2 Wochen kein europäischer Bürger mehr ist.
Und das war für ihn, also man hat gemerkt, also von seiner Stimme und wie er es gesagt hat, und ich sage jetzt mal für die Leute, die zuhören, ich habe denselben sozusagen ganz flapsig gesagt, denselben Migrationshintergrund wie Patrick Stewart. Meine Familie kommt aus derselben Gegend in Nordengland und wir verspüren dieselbe Scham, unsere Familie. Wir verspüren genau diese Wut, diese Scham, dieses Unverständnis, was da gerade passiert. Und er hat das so deutlich ausgesprochen, dass ich halt durch den Saal auch gebrüllt habe, nicht so laut, aber halt so zwischendurch thank you. Weil das war für mich, ich habe mir ein paar Tränen gedrückt da. Also das war für mich einer der, außer halt, was jetzt später auf filmisch da lief, war das so sehr emotional für mich. Und das war auch bestätigend. Da war ich ihm so dankbar, dass der das gemacht hat.
Und im ganzen Saal gab es halt Standing Ovations, wo man halt auch gemerkt hat, das war eine Reaktion, mit der Patrick Stewart auch nicht gerechnet hat in dem Moment.
Ja, gerade vor allem, dass halt Leute auf dem Festland, also wenn du jetzt auf Englisch sprichst, sagt man halt, it's the continent. Und the people on the continent, das hat man immer so gesagt, so quasi die auf Festland Europa leben. Und es kann sein, dass er sich quasi auch gedacht hat, oh, the people on the continent are more moved than I thought so. Und war es für mich kein Wunder, aber ich fand es halt sehr bestätigend, dass auch die Deutschen da aufgestanden sind. Ich bin natürlich auch für diese Standing Ovations aufgestanden, aber dass halt sehr viel von den anderen Leuten, die halt hier vom Festland herkommen und das so wichtig fanden, dass eben dieser Brexit einfach falsch und ja, hat sich auch später in der Geschichte wieder gespiegelt von der, so in der kleinen Detail, fand ich sehr schön, was die Föderation betrifft.
Genau, das Panel ist von diversen Kameras auch mitgezeichnet worden. Also von dem her können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich irgendwo bei Amazon oder bei YouTube auf jeden Fall landen wird. Da waren ja mehrere Kamerateams mit im Raum und haben kräftig mitgefilmt. Von dem her, wenn wir das, wenn wir die Aufzeichnung irgendwo sehen, dann verlinken wir euch das auf jeden Fall. Und dann wollen wir mal einsteigen in Folge 1. Mit dem, ja, Prolog.
Oh ja.
Wo wir...
Der Prolog, kann man halt dazu sagen, schloss inhaltlich, symbolisch an, also auf Deutsch heißt das ja gestern, heute Morgen, auf Englisch im Original, all good things, eben, must come to an end. Und schließt halt damit an, dass Data und Picard sitzen in 10 vorne und spielen Poker. Und da sind halt auch Teesachen auf dem Tisch. Also so ein Teemach, so ein so verschiedene Utensilien, um Tee zu brühen. Und die beiden halt Poker spielen, der Picard so zum Data halt auch eben so, ja, wenn du das und das tust, irgendwie auch so sagst, ob er blufft oder nicht. Und dann wacht Picard auf, man merkt, das war ein Traum.
Wobei, vorher sagt Data ja noch, so ja, jetzt verwirren sie mich irgendwie, und Picard sagt dann so, ja, ich möchte nicht, dass das Spiel endet.
Aufhört.
Genau, I don't want the game to end. Und dann Data halt sagt, I can see that.
Mhm.
Und das ist halt genau die Szene, die wir im ersten Teaser-Trailer genau am Ende gesehen haben. Interessanterweise, was natürlich so ein bisschen in Anführungsstrichen nicht passt, ist, Data sitzt in 10 vorne in einer Movie-Era-Uniform, was aber...
Also das, was auch Leute als First-Contact-Uniform kennen.
Genau, diese graue.
Die sie auch später bei DS9 hatten.
Genau, die sie später auch bei DS9 hatten. Das ist natürlich ein bisschen was nicht in die Enterprise D passt, aber in diesem Kontext ist es ein Traum, sehr gut passt. Und was man sagen muss, sie haben die CGI wunderbar hinbekommen.
Ja.
Also wir hatten ja alle so ein bisschen Angst nach den ersten Teasern, so, oh, das sieht ein bisschen
künstlich,
künstlich aus, aber final war es jetzt so, muss man sagen, Brent Spiner sieht in der Szene genauso aus, wie er Nemesis aussah.
Genau, also auch mit den etwas gelberen Kontaktlinsen, aber es war, ich hatte ja, selbst bin ich hingegangen, haben ein paar Tage bevor ich zugeguckt habe, also heute dabei war, nochmal Nemesis angeschaut, weil ich wusste, A, das geht um Romulaner, und B, mit Data. Und dann ist mir nämlich auch beim Nemesis-Gucken aufgefallen, ja, Datas Kontaktlinsen waren gelber da. Und es war tatsächlich dann deswegen auch wahrscheinlich gelber und so gestaltet, um halt eben diese Parallele an dieses letzte Mal, wo wir die TNG-Crew gesehen haben, also auch Data gesehen haben vor seinem Tod, da anzuschließen. Das war fantastisch.
Und kurz darauf haben wir dann halt, also er wacht halt auf, Number One begrüßt ihn halt. Und
sein Hund, Number One.
Genau, sein Hund, Number One. Und dann ist er ja erst beim Frühstück mit seinen... Ja, beiden
Mitbewohnern, kann man sagen.
Genau, mit seinen beiden
Bärchen.
Mit seinen beiden romulanischen Mitbewohnern. Und gibt dann kurz darauf das berühmt-berüchtigte Interview, was wir auch im Trailer so erahnt haben, wo wir noch gerätselt hatten, gibt er das vielleicht Jake Sisko?
Ja, leider nicht.
Gibt er nicht. Und wir lernen halt auch, das ist das erste Interview, was er seit 20 Jahren gegeben hat. Und das Interview läuft ja nicht ganz so. Und da sieht man zum ersten Mal so richtig so, hey, das ist ein sehr, sehr anderer Jean-Luc Picard, als wir ihn in Nemesis oder in First Contact zuletzt gesehen haben.
Genau. Und was ich halt auch interessant fand, war, dass man gesehen hat, das war ein Interview, das auf FNN lief, also Federation News Network wahrscheinlich, und man eben auch sehr viel mehr aus dieser Alltagssicht gesehen hat, weil bisher, zum Beispiel in Generations, oder war das, glaube ich, wo man gesehen haben, ein paar Reporter, oder man immer wieder so ganz am Rand, aber da hast du mal so ein bisschen mehr gesehen, wie diese Reporterin, die sich vorbereitet und dann den Picard interviewt und dann diese Interview auch immer wieder referenziert wird und auch später eine Figur quasi dieses Interview wie in so einem Fernsehladen dann halt sieht. Dieses Interview so ein ziemlich wichtiges Medienmeilenstein wohl war, das Picard wohl wieder und das, ja.
Genau, im weiteren Verlauf der Folge haben wir dann ja gelernt, dass mehr oder minder die ganze Galaxie gebannt auf dieses Interview geschaut hat, was offenkundig live übertragen
wurde.
Und da merkt man, also das ist erstmal so richtig so, hey, das ist ein ganz anderer Picard. Und die Föderation und auch die Sternenflotte, da liegt ganz gewaltig was im Argen, wo wir dann wahrscheinlich ja auch den Bogen zur dritten Staffel von Discovery
geschlagen kriegen. Also da
geschlagen
wird man
kriegen. Denn die Evakuierung von Romulus, wir erinnern uns an JJ Track 1, lief nicht ganz so geil und wollten die meisten Leute nicht, weil es sind ja die Romulaner, das sind ja unsere Feinde und ja, mehr oder minder, die verdienen es nicht zu leben. Das war so der Subtext.
Genau, ich habe mich auch zum Beispiel auch wieder, was so Subtexte so zu unserer Gegenwart betrifft, habe ich mich auch so ein bisschen an die Krise im Mittelmeer mit den Geflüchteten und den verschiedenen Initiativen erinnert, wo ich wirklich dachte so, ah, okay, jetzt weiß ich ganz genau, worauf die da anspielen und vor allem, was die Romulaner betrifft, deren Rolle so auch in dieser Geschichte ist so vielfältig zwischen Leute, die tatsächlich betroffen sind von Leid, wo halt auch Picard wichtig ist, denen zu helfen, die aber gleichzeitig eine antagonistische Rolle wieder haben. Es ist sehr vielschichtig, es ist kein reine, diese Gruppe ist Bösewicht oder wie auch immer, sondern du hast eine Gruppe, wo Antagonismus drin ist, teilweise überhaupt kein Antagonismus und dieses vielschichtige Erzählen. Das ist das, was ja gut, Star Trek sowieso und Picard fast auf die Spitze treibt und ich liebe das.
Ich würde sagen, an der Stelle lassen wir euch jetzt mal jetzt aus dieser Vergangenheitsperspektive so ein bisschen alleine, denn ich bin mir sicher, TJ und Britt, ihr habt doch bestimmt auch noch was dazu zu sagen.
Oh ja.
Okay.
Viel zu viel.
Ja.
Willkommen zurück in der Gegenwart. In dem Stück waren ein minimaler Spoiler drin, denn die komplette Wirkung dieses Interviews lernen wir erst in Folge 2. Also von dem her,
okay,
das ist der Mini-Spoiler, der in dem Stück drin war. Kurz zur Erklärung,
also
warum das jetzt in dem Stück drin war und ich es nicht rausgeschnitten habe. Wir haben die ersten 3 Folgen am Stück gesehen, ohne Cuts dazwischen. Das heißt, wir wussten damals nicht, wo hört Episode 1 jetzt auf. Und wir hatten halt vermutet, dass Episode 1 aufhört, nachdem Patrick Stewart im Starfleet Headquarter war. Es hört halt genau davor auf.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass alle Leute, die das sich jetzt anhören, aber natürlich Spoiler für Folge 1 kriegen, das ist ja klar. Also Folge 2, okay, war jetzt ein bisschen unglücklich, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm.
Ja, nichts Besonderes, wenn es quasi die erste, Szene von Folge 2 ist, das werden wir jetzt überleben.
Eben.
Und das ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes, sondern es ist etwas, was absehbar ist, dass ein Interview, ein Medienereignis eine Wirkung entfaltet.
Ja, ja, insbesondere auch. Also,
die Szene im Trailer, also ich denke, wir können schon denken, wohin das geht wahrscheinlich.
Ja. Zumindest so ein bisschen. Es gab ja die Tage jetzt auch noch irgendwie den Trailer, der wohl bei CBS an die erste Folge angehängt war, auf YouTube zu sehen, der ja auch schon ziemlich viel so nochmal an neuen Schnipseln, nicht wirklich Szenen, aber zumindest neue Perspektiven in manchen Szenen gezeigt hat oder Satzfragmente.
Da hatte ich aber auch schon wieder das Gefühl, wie das bei Trailern oft ist, du kriegst irgendwie fast die ganze Serie in einen Trailer gepackt. Also weniger wäre, glaube ich, mehr gewesen.
Also ich habe das Gefühl, sie haben uns einfach nur nochmal richtig Lust machen wollen, weil 8 Folgen kriegst du nicht in, was waren es, 45 Sekunden?
Na, also war aber schon recht viel, fand ich, drin, an generellen Handlungssträngen, ja.
Also sie spoilern in den Trailern und in den Ausschnitten halt sehr, sehr viel. Also auch dieses komplette Stück mit Data in 10 vorne haben sie ja 2 Tage vor der Premiere mehr oder minder komplett rausgehauen. Das Einzige, was sie weggelassen haben, war Blue Skies. Was sie in einem anderen Trailer dafür rausgehauen haben. Also.
Ja, okay. Also auf der anderen Seite muss ich ja auch noch sagen, was mir jetzt in eurer Besprechung gerade noch aufgefallen ist und auch in vielen anderen, ist diese Szene, wo Dage das Interview sieht. Und für mich ist das kein Fernsehladen, sondern es ist einfach irgendeine Gebäudefront, wo aus irgendeinem Grund eben das Interview läuft. Und das hat, also, das ist kein Laden, das ist eher höchstens eine Bar oder keine Ahnung was, wo halt eben ein Fernseher läuft.
Ja, ich denke, dieses Wort Fernsehladen ist so ein bisschen aus dem 20. Jahrhundert noch herübergerettet. Da hast du vollkommen recht. Es ist einfach nur
sozusagen.
Ja, sie
steht halt auch an so einer Ecke. Deswegen, das ist halt so typisch.
Ja.
Wie in anderen Serien aus den 50ern und 60ern halt. Deswegen sagen wir das, glaube ich. Ja. Ja.
Ja, okay. Und so ein bisschen stehen da auch Leute davor, möglicherweise. Ja.
Ich hatte übrigens dann später in einer anderen Gesprächung gehört, es gab also euren Kinosaal 1 und dann noch Kinosaal 4 wohl. Und da sind die dann, wie ihr gesagt hattet, das wurde übertragen. Und die waren aber dann so frohgestimmt, nachdem sie da aus dem Q&A aus eurem Saal raus sind, dass sie dann gesagt haben, obwohl es nicht geplant war, sie schauen dann doch nochmal kurz in Saal 4 vorbei. Das heißt, sie sind dann doch nochmal persönlich kurz da aufgetaucht. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Geste von dem Cast.
Oh, cool. Wo hast du das denn gehört? Das ist ja...
Ich habe zwei, drei Episoden gehört von Leuten, die auch da gewesen sind, also Podcast-Episoden, und da wurde das eben erzählt bei der einen.
Ah, okay.
Weil die saßen in 4, die saßen nicht in 1. Und ich dachte so, oh, jetzt müsstest du doch mal Elle und Marcel fragen, wo die gesessen haben, aber nachdem ihr dann ja erzählt hattet, dass ihr das Q&A gesehen habt, habe ich mir gedacht, die werden dann in 1 gesessen haben.
Ja. Genau, im großen Bazillensaal.
Genau.
Also das was ich
Bazillenmutterschiff.
Genau, oder das, was ich vermute als Bazillenmutterschiff. Dann, was wir in unserem kleinen Ding nicht besprochen hatten, das kam dann ein Stückchen später nochmal, deswegen hatte ich das rausgeschnitten. Dash feiert oder hat ein romantischen Abend mit ihrem nicht näher benannten Freund.
Ja.
Aber wo er herkommt, wissen wir. Und das finde ich so interessant.
Genau, ja. Denn er ist ein Sehien. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Spezies eigentlich auf Deutsch?
Die Xaiens, also Xai, weiß keine Ahnung, aber Xahea ist halt der Planet, wo eben die, ich werde jetzt nicht den vollen Namen aussprechen, aber kurzer Name Po, die gute Freundin von Tilly, die Königin des Planeten damals herkam, die halt auch gleichzeitig sehr viel Ingenieurswissen hatte. Das wir halt auch aus Star Trek Discovery kennen. Und er ist also von diesem Planeten und war wohl mit Dash zusammen.
Genau, bevor er halt von
Jägern, sagen wir jetzt einfach mal.
Genau, von Männern in schwarzen Anzügen.
mit Helm. Anzüge eher Kampfausrüstung. Ja. Aber ich möchte noch einmal ein bisschen zurück. Und zwar, es gab ja Easter Eggs in der, also diese Cityscape von Greater Boston, die man gesehen hat, gab es also bei den Werbetafeln, den leuchtenden Werbetafeln, ein paar Easter Eggs. Sind euch denn welche aufgefallen?
Okay. Nee, da habe ich zu wenig drauf geachtet.
Der Ferengi-Alkohol.
Genau, der Ferengi-Alkohol. Und Cassidy Yates, und, also es, eine Werbung
ja,
für Cassidy
und,
Yates.
Und die, die Baseballmannschaft.
Genau, die London Kings oder wie auch immer welche
ja,
die
ja.
waren.
79ers,
sehr
ja.
viel, genau, es gab ganz viel DS9-Anspielungen in dieser, in dieser Cityscape. Das war ziemlich schön.
Es gab sowieso einiges an Easter Eggs, aber so generell, bevor wir jetzt hier so wild springen, also vielleicht können wir mal versuchen, ein bisschen der Reihe nachzugehen. Ich möchte einfach erstmal sagen, dass ich den Anfang schon mal großartig fand. Denn das allererste, was wir gesehen haben, war die Enterprise, beziehungsweise erst ein Stück Himmel und dann die Enterprise, ja. Und ich meine, das ist schon sehr geil, vor allen Dingen, nachdem Patrick Stewart mehrfach in den Interviews ja gesagt hat, er möchte eine Serie machen ohne Enterprise und ohne Starfleet, also ohne irgendwie, was hat er gesagt, ohne Enterprise und ohne Starfleet-Uniform oder irgendwie so ähnlich, ja. Und dann ist das Erste, was du halt bekommst, die Enterprise D. Ich meine, es stellt sich ja dann später heraus, dass und dann wird da so reingezoomt von außen und dann hast du halt, wie ihr gesagt habt, Data und Picard beim Pokerspiel. Und ich meine, das sind natürlich alles schon super schöne Anspielungen. Du hast die Enterprise D, die du einfach als Fan sehen möchtest, ja. Vielleicht auch das letzte Mal, wer weiß es. Du hast dann das Pokerspiel, das wir ja aus TNG kennen, was ja auch immer so eine Freizeitaktivität war von der Brückencrew. Also das ist ja auch schon sehr schön. Dann hast du natürlich auch gleich Data, ja, und auch die Interaktion von Data und Picard, was ja sowieso ganz viel Spaß macht. Und also du kriegst mit der ersten Szene gleich optisch ganz viel geboten, was du dir, glaube ich, gewünscht hast als Fan. Das ist absoluter reinster Fanservice. Und dann hast du natürlich auch, und damit fängt es hier an, diesen Blue Skies Song, den wir ja aus Nemesis kennen. Da hat Data ihn zur Hochzeit gesungen von Diana Troy und Riker, beziehungsweise am Ende, als er dann seine seine positronische Erinnerung, Gehirn, was auch immer, in Before reingeladen hat, hat ja Before das auch noch am Ende gesungen, was ich auch übrigens hier sehr schön finde, mit den Gesamtkontext dieser Handlung um Data rumgesetzt, ja, dass also das mit dem Song auch anfängt. Und da muss ich sagen, das fand ich schon mal toll für so einen Anfang.
Ja. Ein Jazz-Klassiker hier in der Version von Bing Crosby. Es gibt auch die komplette Version gesungen von Brent Spiner auf YouTube.
Ja.
Nicht nur den Ausschnitt, der dann in Nemesis auch drin ist, sondern eben auch das gesamte Lied.
Genau, und als cool. Blue Skies im Kino angestimmt wurde von der Soundlage, da gab es das erste Mal Applaus im Kino, denn wir wussten da nicht, dass es gab da noch keinen Blue Skies Trailer, noch gar nichts. Das war halt für uns in dem Moment die Überraschung.
Ja, den Trailer habe ich auch nicht gesehen, also.
Rückbesinnung genau, auch dann zu den Filmen halt, ja.
Vor allem auf der Meta-Ebene möchte ich noch sagen, wegen Bing Crosby, der das Irving Berlin Lied, also Blue Skies singt, ist nämlich, wer auch sehr nah an Data war natürlich auch die Tasha Yar. Und die Schauspielerin, die damals in der ersten Staffel TNG Tasha Yar spielte, ist Denise Crosby. Die ist nämlich die Tochter von Bing Crosby gewesen. Also dem Sänger von Blutkreis.
Ja, ja. Ja, da steckt recht viel drin. Manchmal denke ich mir auch, ich habe die eine oder andere Theorie, jetzt auch übrigens gleich zum Pokerspiel, was ihr bestimmt auch schon im Netz gesehen habt an Theorien. Ich habe da auch die eine oder andere und da denke ich mir immer nur so, ja, also eigentlich glaube ich, sind viele meiner Theorien zu wild und zu weit hergeholt, aber ich finde sie trotzdem irgendwie geil. Und das auch eben hier mit dem Lied und so. Also das hat alles schon so diverse Bedeutungen und Interpretationsebenen. Also finde ich schon schön. Für einen Star Trek-Fan dann natürlich. Für die Nicht-Fans ist es einfach nett.
Ah ja, es war jetzt nicht, nee, Großvater war das, sorry, ich wollte mich nur korrigieren, falls jemand den Podcast dann korrigiert. Bing Crosby war der Großvater von Denise
Crosby. Ja, ich hab's auch gerade nachgeschaut.
Beim Pokerspiel haben wir ja dann so dieses nette, also diesen netten Dialog zwischen Data und Picard. Und ich finde, da fallen schon die ersten ein, zwei sehr bedeutungsschwangeren Sätze. Ich finde nämlich gerade in dieser ersten Episode haben wir so ein paar Sätze dabei, die man wunderschön zitieren kann und die eigentlich sehr deutlich aussagen, wohin, finde ich, so diese ganze Serie einfach läuft, ja. Und da haben wir ja die Diskussion darüber, über sein verräterisches Zeichen eben, wo er mit sich Data verraten würde. Und eben, ja, wie ihr gesagt habt, dieses I don't want the game to end, also ich möchte nicht, dass das Spiel endet, ja. Also auch sehr, finde ich, bedeutungsschwanger für einfach jetzt so, was noch kommt, ja.
Ja, und schon.
Übrigens auch dieses I'm all in, also dieses Klassische für Poker, also ich bin voll dabei, ja. Auch das finde ich, also sehr, sehr schön.
Ja, also wenn wir dann quasi in die nächste Szene gehen und, oder was ich halt auch cool finde, ist halt auch diese Traumsequenz und so viele kleine Details, die einfach so völlig off sind, so völlig daneben. Wie zum Beispiel eben auch einerseits die Uniform natürlich von Data. Und dann irgendwie legt er seine, also geht Hand eben ab, Picard ja all in und er legt seine Hand raus und hat 5 rote Damen.
Ja.
Also ich kenne Five Card Stud nicht, aber ich glaube nicht, dass man es mit so viel Blättern
aber
spielt, dass man 5 Herzdamen auf der Hand haben kann.
Natürlich nicht. Aber ihr kennt ja die, also ich habe 2 Theorien dazu gelesen, das ist vielleicht auch das, worauf du so ein bisschen hinaus wolltest. Es waren ja 5 Herzdamen, ja. Also also Queens, ja, also mit Q markiert. Und da war die eine Theorie, die hieß ja Q, Fragezeichen. Soll das vielleicht ein versteckter Hinweis darauf sein, dass Q nochmal vorkommt? Das fand ich ein bisschen weit hergeholt. Was ich wiederum nicht ganz so weit hergeholt fand, war Queen, Borg, Queen, Fragezeichen. Das fand ich wiederum eigentlich schon, also, oder, ich meine, man könnte natürlich auch ganz simpel sagen, ja, ich meine, 5 Herzensdamen. Ja,
ja.
Who knows, ja, wer da noch so auftaucht, ja. Aber ich glaube, es hat schon irgendwie, also ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, da werden wir noch irgendeinen Rückbezug zu bekommen zu diesen 5 Herzdamen.
Ja, und auch eben, dass das Picard seinen Tee plötzlich eben Milch und Zucker reingibt, was er sonst ja auch nicht tut.
Ja, um halt wahrscheinlich, das ist ja das, was Data dann auch sagt, um eben Zeit zu schinden. Genau.
Genau.
Ja,
ich möchte
also
noch
das
vielleicht
sehr schön.
Eine Sache sagen, und zwar die mir auf Twitter folgen, habe ich ja einen Thread mit Einrichtungsdetails und also die ganze Interieur von TNG. Und was mir auffiel beim Wiederschauen am Freitag bei dieser Szene in 10 vorne, ist, und zwar die Tische in 10 vorne haben normalerweise immer kleine Pyramiden in der Mitte, so als Deko oder warum auch immer die da sind. In dieser Szene waren sowas wie Blumenvasen oder irgendwas längliches, großes drauf. Und ich dachte so, was haben sie da gemacht? Was haben die Inneneinrichter da gemacht? Haben sie, war das bewusst oder unbewusst? Wir werden es vielleicht erfahren oder auch wahrscheinlich nicht.
Okay, jetzt bin ich neugierig.
Ja, gucken.
Weil das
guck,
ist mir tatsächlich guck. Nicht aufgefallen.
Ja, ich bin halt nur, ich habe das nur bemerkt, weil ich tatsächlich mittlerweile so einen Blick für diese, für die Einrichtung, für das Interieur habe, um immer wieder Screenshots zu machen, um die auf Twitter zu posten.
Es kann natürlich sein, dass es halt einfach ein Zufall ist, wobei auch in vielen anderen Szenen sind so viele Details so bewusst gesetzt, dass ich nicht an Zufall glauben möchte an der Stelle.
Ja. Ich denke auch, es ist ein anderes, das ist vielleicht auch sowas wie, es ist nicht ganz dasselbe 10 vorne, weil im Traum verzerren sich ja Dinge gern. Vielleicht
ja,
ist es auch nur das, eben. Ja.
Ja. Übrigens auch, also diese ganze Traumsequenz, das lernen wir ja dann, dass es eine Traumsequenz ist, endet ja auch damit, dass dann eben plötzlich der Mars im Fenster auftaucht, ja, der ja für uns eigentlich, also Mars hat irgendwie nie eine Rolle gespielt, also der war irgendwie nie so wichtig, ja, also warum taucht da jetzt plötzlich der Mars auf und dann hast du diese Explosion und Picard schon, wie, warum ist da jetzt der Mars und dann schreckt er ja eben auch aus diesem Traum auf. Wir haben vielleicht bei einer Reise nach USA den Short Trek gesehen und haben da ein bisschen Kontext gekriegt.
Children
aber sonst,
of Mars.
Genau, aber sonst sagt uns der Mars eigentlich nichts, ja. Und wir erfahren ja dann später im Interview eben, warum er da vom Mars träumt. Aber war schon ein sehr schöner Einstieg, also hat mir gut gefallen. Und dann kommt nämlich ja auch dann kommt erst noch die Szene mit Dash und ihrem Freund, genau. Und dann kommt übrigens Szene mit Dash und ihrem Freund, ja, weil du gesagt hast, Blumenvase. Mir ist halt echt aufgefallen, und das war ja dann auch Absicht, diese Orchidee, die sich da so zurückgezogen hat, als der Freund von Dash da an den Replikator gegangen ist, um ihren Vanillemilchshake zu replizieren. Und,
oder
diese
irgendwas
Orchidee,
anderes eigentlich.
Ja, genau, aber auf jeden Fall, als er da so an dieser Orchidee vorbeilief, schloss die halt zu ihre Blüten, also ihre, und hat sich so zurückgezogen. Und also es gibt ja so Pflanzen, die, wenn man denen zu nahe kommt, sich so schließen, ja. Also das fand ich jetzt noch nicht ungewöhnlich. Aber ich habe ein bisschen viel Vermutung, dass diese Orchidee vielleicht die Dash-Orchidee war, die ihr Vater nach ihr benannt hat.
Ich gehe davon aus. Und ich denke auch so
pink
ein bisschen.
Pink und gelb kommt ihr ungefähr hin.
Ja. Also sie sah jetzt sehr, sehr pink aus, aber das würde ja irgendwie Sinn ergeben, ja. Und dann kann man natürlich auch wieder interpretieren ohne Ende. Übrigens auch die Frage natürlich, zog sich diese Pflanze zurück, weil da der Freund dran vorbeigelaufen ist, oder gab es irgendwelche Vor-Vibes von diesen Jägern, die dann noch kommen? I don't know. Aber weil alle immer so spekuliert haben, was macht diese Orchidee? Und ich so, naja, das wird halt wahrscheinlich ihre Orchidee sein.
Also ich denke, das war so eine Art Intruder-Alert mehr von dieser Orchidee, dass irgendwas jetzt was Schlimmes passieren wird.
Aber was ihr jetzt gerade noch übersprungen habt, genau, apropos Pflanzen, ist ja dieses, das Weingut.
Ja.
Ja, und, also er wacht dann auf und ist auf dem Weingut, richtig.
Was ich sehr witzig finde, ich habe das die Tage eben auf Twitter gesehen, war dann ein Foto von Sir Patrick und Brent Spiner in einer Drehpause.
Ja.
Mit dem Hinweis, dass dieses Weingut halt in Kalifornien ist.
Brent Spiner trägt, glaube ich, auch einen Strohhut, gell? Das war sehr lustig.
Ja.
Ja.
Und
es
wurde auch darauf hingewiesen, dass das war, bevor der De-Aging-Effekt applied wurde.
Ja, also Picard auf Chateau Picard ist ja jetzt eigentlich nicht so überraschend, wenn wir so ein bisschen uns die Familiengeschichte von Picard anschauen, aber natürlich übrigens auch, er wacht ja dann auch da in seinem Zimmer auf und so, wenn man so ein bisschen schaut, ist natürlich alles sehr, sehr altmodisch eingerichtet, also dafür, dass die ja da im 24. Jahrhundert, ich muss immer gucken, welches Jahrhundert ist es denn jetzt, das 24. Jahrhundert sind, ist das alles schon sehr altmodisch. Also es ist auch wieder übrigens derselbe Inneneinrichter, haben wir ja schon drüber gesprochen, wie bei bei Kirk und Riker. Alles so Holz und ja. Also, aber Picard hatte ja immer schon so ein Faible für ja, Geschichte und Antiquitäten und so, auch bei sich ja im Büro auf dem Schiff.
Genau, und also ich denke, das wird. K war ja auch in der Folge 402 von TNG, Family. War das ja auch alles sehr rudimentär eingerichtet, auch wenn da natürlich Chateau Picard deutlich anders aussah als jetzt in der Serie. Also jetzt in Picard, wobei ich finde, die Variante, wie sie in Picard ist, finde ich, sieht optisch deutlich geiler aus als das, was wir in TNG damals gesehen haben.
Ja.
Ja, aber ich denke mal, heutzutage, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr hättet jetzt irgendwie eine schöne alte Villa und so weiter und wir leben jetzt schon im 21. Jahrhundert. Hast du es auch anders eingerichtet oder eine schöne Jugendstilwohnung oder wie auch immer, als wenn du jetzt in einem Neubau bist und es ist schließlich ein Familienanwesen? Da hast du halt zwar die Sachen wie der Replikator steht rum oder manche andere Geräte, die nun mal zeitgemäß sind, und sonst wird das der Rest halt einfach aufgemöbeltes, sozusagen erhaltenes Interieur oder halt Bausubstanz sein.
Es passt das halt einfach zu Picard. Ich meine, der hätte ja auch sagen können, als er eingezogen ist, ich mache jetzt hier eine Grundrenovierung, raus mit dem alten Kram, in den Keller, neu eingerichtet, gut ist, ja, frischer Start. Also hättest du ja auch machen können, ja.
Aber das wäre unrealistisch.
Genau.
Das wird ja auch nicht.
Aber bevor wir uns jetzt in der Inneneinrichtung von Chateau Picard verlieren, schließen wir doch noch kurz die Szene in Boston bei Darsh in der Wohnung ab. Also ihr Freund sucht aus dem sehr reichhaltigen Replikator-Menü was heraus. Also es ist ähnlich reichhaltig wie das Replikator-Menü von Catherine Janeway, wo immer nur Coffee Black drin stehen würde, steht da halt nur Vanilla drin. Vanilla. Und genau, da ist Beam halt drei dunkel gekleidete Baddies.
Mit Helmen, also man sieht die Gesichter nicht.
Genau, in die Wohnung rein, sprechen erst irgendeine Aliensprache und da
einer von den anderen erinnert sie dann daran, dass sie Englisch sprechen sollen.
Und genau da ist der Unterschied, weil bei uns im Kino hieß es noch Federation Standard. Federation
Standard, genau das ist mir auch aufgefallen.
Aber ihr habt es auf Deutsch gesehen, gell?
Nein, wir haben auf Englisch mit deutschen Untertiteln gehabt.
Aber das war doch immer schon das Problem. Ich glaube, das hat Panel Discovery auch schon diskutiert. Auf Englisch war es immer Federation Standard und auf Deutsch war es, glaube ich, immer Englisch. So rum war es doch, genau. Nee. So war die Übersetzung. Nee,
ich hab's eben nicht. Weil ich hab's auf am Freitag haben wir das auf Englisch mit englischen Untertiteln geguckt und da stand auch Englisch und nicht Federation Standard. Ja. Und es war
ja,
ihr habt
auch gesagt.
Ja.
Ja. Also, naja, aber auch, also sie können sich wieder mal nicht einigen. Ja.
Genau, das ist ich vermute mal, dass das halt wahrscheinlich was ist, dass sie ursprünglich im Skript Federation Standard drinstehen hatten und dann halt wieder und dann irgendwer gesagt, das versteht doch keiner und dann hat man halt noch mehr Englisch draus gemacht.
Ja, wir da man ja keinen Mund sieht, wird's ja auch nach kann man es ja auch
genau kann man es einfach nachsynchronisieren. Und
wir haben übrigens
genau die ziehen da stand halt so ein so schließen da irgendwie so zwei so Mini-Geräte an ihren Kopf an, die dann halt irgendwie so ein Overhead-Display machen und dann halt irgendwie schwarzen Sack drüber bringen ihren Freund um und dann geht Darsh in den Killer-Modus über und bringt die drei Baddies halt um und trauert dann anschließend um ihren Freund. Und als sie halt das ganze Blut auf dem Boden sieht, hat sie auf einmal eine Vision und sieht den gealterten Jean-Luc Picard.
Ich möchte noch drei Sachen ergänzen. Zum einen, sie überfallen sie ja und dann sagt der eine, she is not activated, also sie ist nicht aktiviert. Das ist wichtig, weil dann steht daneben und sagt, sie ist nicht aktiviert, was? Also von wegen Mensch und so. Dann, wenn sie dann zur Killermaschine wird, dann aktiviert sie sich ja wohl, weil dann nämlich einer ruft, sie hat sich aktiviert, ja so, und dann wird sie ja zu dieser Killermaschine. Und dann fragen sie aber auch die ganze Zeit, wo ist der Rest von euch? Wo ist der Rest von euch? Also es gibt ja offensichtlich noch mehr. Von
und wo kommst du
denen?
Her?
Und wer sind die? Ja, genau. Also wer sind die und wo sie her? Also das ist schon, da weiß man schon, irgendwas ist da noch. Und was wir übrigens auch erfahren haben, als sie noch mit ihrem Freund gesprochen hat, ist, dass sie angenommen worden ist als Studentin im Daystrom-Institut.
Nicht als Studentin.
Als Doktorandin.
Ja, als Doktorandin da. Ja, für, und ich weiß nicht, wie sie es ins Deutsche übersetzt haben, aber im Englischen war es Artificial Intelligence and Quantum Consciousness. Also was weiß ich, wahrscheinlich
künstliche Intelligenz und
Quantum-Bewusstsein oder
ja,
so.
Ja, irgendwie sowas.
Bewusstseinsforschung oder sowas, genau. Was übrigens insofern auch sehr spannend ist, weil A, sie ist natürlich offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen und B, sie studiert im Grunde genau das, was sie braucht, um sich selber am Ende besser zu verstehen. Ich meine, gut, am Ende ist es für sie dann egal, aber es ist trotzdem auch hier wieder, finde ich, ein kleiner Wink mit dem Zaunfall an die Zuschauer.
Ja, und was sehr interessant war, so ein als kleiner Hinweis auch für die Leute, die zuschauen, mal aufzupassen, ist, als die fiesen, schwarz gekleideten Möps da waren, die sie dann verprügelt hat und getötet hat am Ende, haben ihr gefragt, wo kommst du her? Und sie sagte, I was born in Seattle. Und wer auch aus Seattle kam, und das ist, denke ich, wird so auch so eine Art Meme sein in Star Trek, wer aus Seattle kommt, ist irgendwie nicht immer ganz genau das, was er oder sie zu sein scheint, weil nämlich auch Ash Tyler gegenüber Lorca in Star Trek Discovery sagt, yes, I'm from Seattle. Und ebenso, ja, Individuen sind, die teilweise sich auch nicht bewusst sind, dass sie auch etwas anderes in sich tragen. Und das war so ein ganz schöner, subtiler Hinweis noch.
Genau, und danach bekommen wir dann ja das Intro zu sehen, was sehr wieder sehr ungewöhnlich für Star Trek ist, aber auch halt ähnlich ruhig und zurückgenommen wie das von Star Trek Discovery, aber auf jeden Fall.
Aber stilistisch nochmal völlig, also optisch nochmal völlig anders.
Und es kam auf der großen Leinwand richtig geil rüber.
Können wir kurz mal hier, also Show of Hands können wir ja nicht machen, aber bitte mal ein Ja oder ein Nein. Wem hat es gefallen? Oder hat es euch gefallen? Fragezeichen?
Ja.
Ja.
PJ?
Also ich fand's auch ziemlich cool. Also ich habe erst mal eine Weile gebraucht, aber insgesamt finde ich schon ziemlich cool. So,
also ich habe dreimal gebraucht und jetzt kann ich sagen, ich find's okay. Beim allerersten Sehen war ich sehr enttäuscht. Mir hat weder die Musik gefallen, noch das Optische. Ich fand es sehr generisch und sehr, sehr typisch eigentlich für so diese klassischen Netflix-Serienanfänge. Beim zweiten Sehen habe ich das ein bisschen genauer geschaut und habe mich ein bisschen in die Melodie eingehört. So ging mir das ja auch mit Discovery, dass ich mit der Melodie am Anfang nichts anfangen konnte, weil mir die zu wenig Hook drin hat, also zu wenig einprägsame Melodie. Und jetzt, nachdem ich das dritte Mal gesehen habe, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Also dieses Ruhige ist halt sehr, steht halt für diesen alten PK, das finde ich schon sehr passend. Und ich finde es auch sehr schön, was man vermeintlich in dem Intro ja sieht. Ich meine, da können wir dann gleich nochmal diskutieren, was ihr denn da gesehen habt. Ja, also wie gesagt, ich habe mich ein bisschen reingewöhnen müssen.
Es gibt zu der Melodie auch noch, also zu der Instrumentenauswahl und wieso, weshalb Jeff Russo da was gemacht hat, auch in der aktuellen Episode vom Ready Room, der offiziellen, ja, After Episode Talk Sendung von CBS All Access, wird gehostet von
Will Wheaton.
Genau, von unserem ewigen Fähnrich Will Wheaton. Ist leider Gottes komplett vorproduziert. Das tut dem Format auch an der einen oder anderen Stelle nicht gut, dass es auf 23 Minuten runtergekürzt ist. Denn man sieht in der ersten Episode ein paar sehr harte Schnitte, finde ich. Aber da erklärt Jeff Russo nochmal, warum er das so macht und auch warum er diese Flöte verwendet, die da teilweise drin ist, denn das ist ein Rückgriff auf, ich glaube, die 5. Staffel
The TNG. Inner Light.
The Inner Light, genau. Und
hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht damit assoziiert, weil die Melodie von The Inner Light ja nicht genommen wurde. Also zumindest nicht der Teil, der so also diesen großen Wiedererkennungswert hat.
Ja, das ist, es ist halt immer die Frage, wie viel nimmt man halt rein, wie viel nimmt man halt nicht rein.
Es ist halt natürlich spannend, dass er überhaupt, diese Folge gewählt hat, weil The Inner Light ist ja auch eben die Folge, in der Picard ja quasi ein ganzes Leben in den Kopf reingebeamt bekommt, mehr oder minder von einer ausgelöschten Zivilisation, dass er sozusagen als derjenige, der sich erinnert an die Zivilisation, ja das weitertragen soll und der dann das Gefühl hat, als ob er ein ganzes Leben eben in dieser Zivilisation durchlebt. Und das ist natürlich insofern auch spannend, apropos Verknüpfung innerhalb der Geschichte. Wir haben ja eben dann da Stata und eben diese künstliche Intelligenz Geschichte. Und da ist es ja auch so, dass quasi ein Stück von Data in ihren Kopf reingepflanzt wurde oder auf dem sie basiert. Und sie dadurch eben diese Anknüpfung hat an zum Beispiel Picard. Ja? Also ist schon ganz spannend. Und natürlich spielt da auch so ein bisschen.
Da greifen wir jetzt aber schon sehr weit vor an der Stelle.
Ja gut, aber ich meine, die Folge hat jeder gesehen. Also wenn wir jetzt hier nicht spoilern und keine Querverweise machen können, dann wird es schwierig.
Nee, also womit ich jetzt eigentlich gleich erstmal eine Runde weitermachen wollte, ist nochmal die Szene auf Chateau Picard, nämlich
Er redet Französisch.
Ich hätte ja ehrlich gesagt gerne noch mit euch kurz darüber geredet, was ihr in dem Intro seht. Weil ich finde das schon sehr wichtig. Und dann habe ich aber auch wieder Querverweise. Wenn du das nicht willst, dann muss man das am Ende machen.
Also ich gebe jetzt zu, ich habe das Intro nicht so durchanalysiert und könnte jetzt noch nicht qualifizierte Kommentare geben. Aber wir können das ja beim nächsten Mal besprechen, wo ich jetzt hingehe und das mal genauer ansehe.
Ich finde, da sind sehr, sehr viele Querverweise drin zu diversen Storylines, die gerade hier auch in der ersten Episode losgegangen sind. Ich meine, ich kenne die anderen zwei Folgen, die jetzt kommen, nicht noch. Ihr kennt die ja schon, deswegen kann es auch sein, dass ich da eine falsche Richtung interpretiere. Aber da ist einiges drin, finde ich, was sehr, sehr aussagekräftig ist, schon als Foreshadowing auf die Serie.
Ja, wir können es gerne auf das mal verschieben, ja auch,
ist okay.
Ja. Genau. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt einfach mal mit der nächsten Szene mit Picard und Number One in den Weinbergen etwa machen.
Genau, wo Picard ein so gutes Französisch spricht, wie sonst in Star Trek immer nur gutes Deutsch gesprochen wird. mit einem sehr breiten Akzent. Und
sehr schön auch. Er sagt ja dann, wir haben es doch trainiert. Und ich so, ja Junge, bisschen mehr trainieren.
Übrigens, ich habe nachher noch ein Headcanon dazu, aber das machen wir später, wegen seinem französischen Akzent und warum, also sein Akzent.
Das hast
Akzent.
Du uns, ich wollte gerade sagen, hast du uns, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich wollte dich jetzt nicht abwürgen, aber ich glaube, wir kennen dein Headcanon.
Entschuldigung. Habe ich das schon gebracht? Ja gut, ja. Weil es würde halt hier passen. Gut, dann nicht.
Hatten wir in der letzten Episode.
Ach so, dann hatten wir, my brain.
genau, dann nach der Szene mit dem Hund gehen sie dann geht er halt dann zurück. Es gibt gerade Frühstück und er bestellt das erste Mal seinen Lieblingstee. Aber entkoffiniert diesmal.
Er ist alt geworden. Der will nicht.
Genau, das Alter lässt grüßen, habe ich mir auch gedacht.
Tea, Earl Grey, Decaf. Und
übrigens lernen wir dann auch Mitbewohner, klingt jetzt so blöd, seine Bediensteten kennen, aber das ist eher wie so eine kleine Familie eher, nämlich zwei Romulaner, Jabba und Ares. Ja.
Nee.
Doch.
Jaban und Laris, aber ja.
Ach, Laris.
Genau.
Also dann Laris, okay. Aber Deke lernen wir auch kennen und das, ich finde, es eine ganz nette Dynamik zwischen den dreien. War angestellt, aber die kabbeln sich auch so ein bisschen, also die sind da schon, also mindestens mal 10 Jahre wohl bei ihm.
Naja, ja. Also ich glaube, Angestellte nicht wirklich, mehr oder minder Mitbewohner. Das ist
ja.
Die nennen ich glaube schon, die sind so ein bisschen da, um sich um ihn zu kümmern, schon. Also so ein bisschen Bedienstete schon, dachte ich.
Ach so, Assistenz würde ich das eher nennen. Ja. Oder halt so Mitbewohner, die ein bisschen helfen, aber die sind schon sehr vertraut. Also was ich fand es ein bisschen seltsam, dass sie ihn Sir nennen. Könnte irgendwas
ja,
sein.
Ja, so wie eine Butler-Geschichte halt, nur in Vertrauter.
Ja, aber ansonsten wirkte es schon so ein bisschen wie Mitbewohnende, die halt auch ein bisschen einfach mit anpacken beim Betrieb.
Ja. Ja, auf der anderen Seite, was ich auch sehr witzig fand, was auch in einem anderen Podcast schon so besprochen wurde, ist halt, sie treten auch in den folgenden Szenen immer zusammen auf.
Zweit. Ich habe auch
und
keine
da war ich ein bisschen gehört. An ein da war ich ein bisschen an ein Buch erinnert, was ich zuletzt gelesen habe, wo es halt also ein historischer Roman, wo halt dann auch irgendwie die Hauptfigur sich halt irgendwie eine Magd einstellt und die bringt dann ihren Mann mit und die sind halt auch eigentlich immer zusammen. Taucht auf.
Die besten Szenen mit den beiden kommen noch.
Ja.
Da nee, kommen in Episode 3 noch wunderbare Szenen mit den beiden und da wird man sehr, sehr viel bei schmunzeln.
Genau. Ja, und ich hoffe auch, dass wir einfach noch ein bisschen mehr über ihre Hintergrundgeschichte erfahren.
Ja, man erfährt
warum sie
auch zu
bei Picard leben und so.
Also man erfährt auch so in einem Nebensatz auch, warum zum Beispiel manche Leute von Romulus eben diese Stirnfurchen haben und andere nicht. Aber das kommt ja später.
Oh, wird hier etwa Ken korrigiert?
Ja, so ein bisschen mit so einer, so durch die Hinterhand wird halt.
Wir reden da nicht drüber, sag ich nur. Ja, ist okay.
Genau.
Genau. Ja, Jaban
jetzt kommt
sagt,
eigentlich die Interviewszene.
Genau, sie sagt halt vorher doch, dass es dreimal besprochen wurde, dass es nicht um seinen Austritt aus Starfleet geht, wo es denn nachher natürlich drum geht in dem Interview. Was finde ich auch aufgrund des Namens FNN, was ja ganz offensichtlich, wer es nicht gemerkt hat, diesen amerikanischen News-Sender CNN entsprechen soll, schön widerspiegelt, wobei das halt auch Journalismus halt kritisch hinterfragt wird. Und an der Stelle ist es halt auch was wir finde ich, so ein Rückgriff auf die heutige Zeit, wo wir halt sehen, dass oft Sachen halt aufgebauscht und halt alles wird für die Headline gegeben und er wird halt auch in eine Ecke gedrängt, wo man halt fragen kann, so, wenn ich vorher dreimal zugestimmt habe, dass ich dieses Thema nicht anspreche, warum quetsche ich ihn dann so in der Ecke?
Naja gut, Schlagzeilen halt. Ja. Übrigens vor dem Interview auch noch ein Gespräch oder ein kurzer Austausch, der ja auch dann im Trailer vorher drin gewesen ist,
genau,
den ich sehr, sehr schön fand, wo eben dieser bedeutungsschwere Satz, genau, wo dieser bedeutungsschwere Satz gefallen ist, be the captain we remember, ja. Also, dass sie eben sagen, also wir haben nicht vergessen, was du getan hast und wer du bist. Genau, und geh zu dem Interview und reiß dich quasi am Riemen und sei der Captain, an den wir uns erinnern. Also es ist schon, das war auch einer von diesen Sätzen, wo ich gesagt habe, ah, super. Ja, sehr schön.
Genau, und wir lernen halt, dass Starfleet nicht länger Starfleet ist, weil man sich halt zurückgezogen hat und
gut, also die Vorgeschichte ist ja, wir wissen ja, dass es eine Supernova, ich habe gerade, mir fehlte gerade das Wort, eine Supernova gegeben hat, durch die Romulus ja ausgelöscht worden ist. Und Picard hat ja damals, es ist ja im Grunde Nemesis und ein Teil der Kelvin-Teilern, die hier aufgearbeitet wird, aber Nemesis im Grunde ja. Und Picard hat eben dafür plädiert, den Romulanern zu helfen und sie umzusiedeln. Ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben. Ich glaube 950 Milliarden? Millionen? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall.
Millionen auf jeden Fall, aber ja.
Aber sehr, sehr viele. Und daraufhin hat er ja Starfleet überzeugt, den ewigen Feinden, also den Romulanern ja zu helfen. Und Starfleet hat da tatsächlich auch gesagt, gut, machen wir mit. Dann hat Picard es ja gemacht. Und jetzt muss ich, da muss ich euch mal fragen, weil ich fand, das war nicht so wirklich, das ist nicht so wirklich klar geworden. Also offensichtlich war es dann so, dass während er da die Romulaner gerettet hat vor dieser Supernova und die eben wegtransportiert hat und umgesiedelt hat, ist der Mars angegriffen worden von, sie sprechen immer von Synthetics, ja, was mich übrigens auch wundert, dass sie von Synthetics sprechen und nicht zum Beispiel von Androids. Also gibt es da einen Unterschied
noch? Im Deutschen
ist es mit
Android übersetzt.
Okay, ja, also es geht eben um künstliche Intelligenzen.
Sprechen sie von Androiden.
Ja, dass die eben den Mars angegriffen haben und da sind, glaube ich, was hatten sie gesagt? 93.000?
Nee, 92.143.
Ja, also Lebensformen
immer noch.
Sind gestorben, genau, und der Mars brennt heute immer noch. Und daraufhin hat wohl dann Starfleet gesagt, statt eben den Romulanern weiter zu helfen, hat Starfleet dann sich zurückgezogen, hat gesagt, die Romulaner können quasi, was weiß ich, alle sterben, uns scheißegal, wir helfen eben nicht mehr mit und ziehen uns komplett zurück. Und daraufhin hat ja, dagegen hat Picard protestiert, und weil das eben nicht mehr das Starfleet war, das er kannte, und Starfleet dann eben sich komplett zurückgezogen und rausgezogen hat aus der Geschichte, hat er ja dann quasi aus Protest gekündigt. Und also das ist so die Hintergrundstory, ja. Und was ich da aber nicht verstanden habe, und das ist eben meine Frage, wird Picard jetzt vorgeworfen, dass er im Grunde mit daran schuld ist, weil er ja die treibende Kraft war, auch eben Starfleet zu überzeugen, dass sie den Romulanern helfen, weil Picard hatte ja dann diese Schutzschiffe, die um den Mars so als Wachhunde quasi drumherum lagen, als Standardwachhunde, hat er ja abgezogen, damit die helfen, um die Romulaner umzuziehen, ja. Und deswegen waren dann keine Schutz mehr da für den Mars, und deswegen konnten dann auch die Synthetics sozusagen so problemlos angreifen. Habe ich das richtig verstanden so?
Nein.
Okay, weil ich fand das nämlich, also mir ist diese Verknüpfung zwischen dem Angriff auf den Mars, den Romulaner und Picard, die ist mir nicht klar.
Behalt mal diesen Gedanken im Kopf, guck die nächsten Folgen.
Ja, weil das wird in dieser ersten Folge nicht so klar, oder?
Also,
oder
was man sagen kann zu diesem Interview ist halt, also in dem Interview, also auf dem Mars, auf Utopia Planitia wurde, das kommt in diesem Interview vor, die
Rettungsflotte
für Romulus gebaut. Und
ach
dann,
so, in diesem Shipyard, das da vor dem Mars lag. Ach, okay.
Genau, in den Utopia Planitia Shipyards. Und da sind dann halt die Synthetics durchgedreht, und daraufhin hat man das Ganze dann halt abgebrochen, weil man hatte halt dann keine Schiffe dafür, um halt diese Rettungsoperation durchzuziehen. Und
wird auch irgendwo erwähnt, dass es im Prinzip ja so war, dass die Synthetics quasi die Mitarbeiter waren, die diese Schiffe gebaut haben. Und die dann eben aus irgendeinem unerfindlichen Grund durchgedreht sind und die Schiffe und halt eben auch den kompletten Planeten zerstört haben im Prinzip, oder halt unbewohnbar gemacht haben.
Okay, weil also mir war das ehrlich gesagt nicht so ganz so klar, was da jetzt eigentlich der Zusammenhang ist. Ich habe halt nur rausgelesen,
nicht sicher, ob
es
das
wird
im Lauf
Picard,
der Folge vorkommt oder ob ich
ja,
das
weil
es wird
Picard halt auch vorgeworfen. Also, und ich verstehe halt nicht, warum ihm das vorgeworfen wird. Das ist mir nicht so klar geworden.
Das
vielleicht zählen uns da jetzt
in Auftrag gegeben.
Episode 2 und 3 dann.
Das wird im Verlauf ein bisschen klarer, warum man ihn da mit ein Strick draus dreht. Aber es kommt ja auch in dem Interview vor, dass er halt mit synthetischen Lebensformen oder auch Androiden eigentlich kein Problem hat, weil er kennt ja Data.
Ja, und das habe ich nämlich gar nicht gesagt eben. Also die Sternflotte hat dann nämlich auch Androiden oder synthetische Lebensformen eben also verbannt. Also alle abgeschaltet, keine mehr in Gebrauch etc. Genau, richtig. Und dazu gehört eben auch Data, ja.
Ja, und Picard wird ja dezidiert ja auch noch gefragt in dem Interview, ja, haben Sie Data überhaupt wirklich richtig vertraut? Und Picard bejaht das ja unzweideutig, also ganz eindeutig
sagt er ja. Ja. Das ist ja auch der Punkt, an dem das Interview kippt. Also bis dahin hat er sich noch ganz gut im Griff, finde ich, auch wenn sie die ganze Zeit bohrt. Und in dem Moment, in dem sie aber Data ins Spiel krimmt, die weiß halt ganz genau, wo sie ansetzen muss, um ihn entsprechend zu provozieren. In dem Moment, in dem Data ins Spiel kommt, kippt das Interview, finde ich auch. Und da sagt er eben auch, warum er eben dann jetzt gekündigt hat und eben Admiral AD ist, weil Starfleet halt nicht mehr Starfleet ist oder nicht mehr das Starfleet,
genau.
Was für ihn Starfleet eben verkörpern sollte.
Starfleet, ja. The decision to call off the rescue and to abandon those people we had sworn to save was not just dishonorable, it was downright criminal. And I was not prepared to stand by and be a spectator.
Ja, genau. Und dann sagt sie ja auch irgendwie, ja, aber es hat so und so viele irgendwie romulanische Leben irgendwie gekostet. Und er sagt nicht, oder würde kosten. Und dann sagt er ja auch eben, nicht romulanische Leben. Ja. Und das ist aber, das ist so TNG, Picard, Star Trek, Starfleet. Also das ist so, in einem Satz ist das eigentlich runtergebrochen, TNG und Picard in einem. Ja. Da sind wir dann zurück zu alten Höhenflügen.
Ja, und gleichzeitig eben der aktuelle Kommentar auf aktuelles Zeitgeschehen mit Leben retten.
Isolation, zurückziehen, rausziehen, keine Verantwortung übernehmen, etc. Ja, natürlich, klar.
Genau, dann danach, also dieses Interview da und Ausschnitte davon sind halt dann auch in diesem, auf diesen Displays an dieser Straßenecke. Zu sehen, wo halt Dash vorbeikommt, diese Szene, die wir auch aus dem Trailer schon kennen, und danach geht's dann weiter auf Chateau Picard, wo dann Picard draußen sitzt, Wein trinkt und mal wieder den guten alten Shakespeare auspackt und sagt, no legacy is so rich as honesty.
Und dann Number One fragt, wer es denn gesagt hat.
Ja, ja, genau. Übrigens auch sehr schön, ist ja aus, musste ich googeln, gebe ich zu, ist ja aus Ende gut, alles gut, also aus Where That Ends Well. Auch sehr schön, dass es just aus diesem Stück ist, ja. Also auch schon sehr, vielleicht ein Foreshadowing, man weiß es nicht.
Garantiert ein Foreshadowing. Also solche Zitate werden nicht zufällig eingestreut. und dann kommt halt Dash vorbei.
Ja.
Mit der schönen Frage, kennst du mich? Fragezeichen, weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, Déjà-vu.
Genau. So, eigentlich nicht, aber irgendwie kommst du mir doch bekannt vor. Oder beziehungsweise sie merkt gleich, dass irgendwie er sich nicht sicher ist, sie nicht zu kennen.
Genau.
Während sie ja das Gefühl hat, dass sie ihn kennt. Und zwar nicht nur aus Interviews oder irgendwelchen Schulungen oder irgendwas, was sie ihm gesehen hat oder gehört hat mal, sondern sie sagt ja, es sitzt tiefer und es ist älter und ich kenne dich. Ich weiß halt nur nicht, woher.
Genau.
Ja, dieses Gefühl everything, in sich drinne.
Everything inside of me says that I'm safe with you.
Genau, wo sie auch sagt, I know you, it's older, much, much deeper, ja. Und da musste ich natürlich, weil wir ja auch diese ganzen Trailer vorher hatten, da habe ich ehrlich gesagt zuerst an die Borg gedacht. Also wir erfahren ja dann später, dass es nicht die Borg waren, aber das war so, weil wir wissen ja, dass, also Locutus war ja im Gesamt vernetzt mit allen, also da hätte das auch irgendwie Sinn ergeben, ja. Aber das war zumindest meine erste Assoziation.
Genau, meine Fantheorie hat nicht stattgefunden. Das war doch das andere. Aber völlig gut.
Genau. Naja, er gewährt ihr dann Unterschlupf bei sich und gibt ihr halt ein Gästezimmer. Sie kann erstmal bleiben. Und dann gehen sie schlafen und er träumt wieder.
Genau, er träumt wieder und Er ist wieder draußen auf dem Weingut und Data ist am Malen. Das ist ja diese Szene, die wir auch schon aus dem zweiten Trailer kennen, der, glaube ich, in New York gezeigt wurde, wo Data dann Picard fragt, ob er do you want to finish it, sir? Und Picard dann halt sagt, ja, ich weiß aber nicht wie, und Data dann halt sagt, ja, das stimmt aber nicht, und dann haben wir halt wieder Flashbacks zum Angriff auf Utopia Planitia mutmaßlich, und Picard wacht auf und stellt halt fest, ich habe nur geträumt und Darsh ist weg. Und dann dreht er sich halt um und merkt halt so, warte mal, da hängt ein Bild. Und daraufhin reist er dann nach San Francisco ins Starfleet Archive Museum, wo er dann halt in seine, ja, in sein persönliches Archiv geht. Am Anfang noch
voll von
am Anfang also noch begleitet von einem Hologramm, das heißt, Hologramme wurden offenkundig nicht gebannt, und in diesem Raum, wo er reingeht, da ist, sind so viele Details drin. Also zum einen, was man natürlich prominent sieht, ist der Captain Picard Day Banner, der da drin hängt.
Die Stargazer.
Die Stargazer. Im Hintergrund ist auch die Enterprise E zu sehen als Modell. Also sehr, sehr viele Details, und er holte halt ein Bild aus dem Storage und fragt dann halt den Index, so heißt das Hologramm, und sagt dann halt so, hey, was ist denn das hier für ein Bild? Und dann sagt halt Index, ja, hier Oil Painting on Canvas, und davon gibt's zwei und wurde gemalt,
Data gemalt auch,
von Data, ja. Und zwar 2369, das heißt vor 30 Jahren. Und das Bild heißt Daughter. Also,
ja, und auf dem Bild, das musst du ja sagen, ist Darsh zu sehen. Also genau. Das ist ja das Wichtige.
Das Wichtigste vergessen.
Und er hatte das eben vor, also Data hatte das vor 30 Jahren gemalt. Und das ist das, was Picard dann so anspukt. Mhm. Weil er bei sich zu Hause dasselbe Gemälde hat, wo man das Gesicht also von einer Kapuze verborgen ist, und diese zweite Painting ist mit ihrem Gesicht, das ist das im Storage.
Mhm. Und dann ist natürlich auch schön, ich meine, der Titel ist Daughter, ja, und da denken wir natürlich alle hoffentlich direkt an Lal, denn eine Data-Daughter gab es ja auch schon mal, die ja dann sehr tragisch geendet ist mit Fehlfunktion und so, aber es ist nicht die erste Tochter Datas, wenn es denn die Tochter Datas ist, Fragezeichen.
Genau, und Picard fragt auch den Computer, also den Index im Vor, der de facto den Computer repräsentiert, ob da irgendjemand drin war, vielleicht mal für Maintenance oder sowas, und Index sagt, nee, hier war niemand drin. Und ja, danach sind wir dann mit Darsh in Paris auf einmal.
Ja, die ist halt abgehauen und ist jetzt in Paris offensichtlich gelandet.
Genau, und macht halt so ein Holo-Kommunikator auf und telefoniert mit ihrer Mutter.
Mhm. Wobei das auch irgendwie, sie hackt ja auch zum Teil das System, also das ist ja da irgendwie ja, alles
das
sehr...
Das ist erst danach.
Das ist ja erst danach.
Das ist danach.
Das Interessante an dem Gespräch, deswegen bringe ich es auch überhaupt nur auf, ist, dass sie halt Darsh fragt, ob sie Picard schon gefunden hat.
Nee, sie sagt, sie soll zurückgehen zu Picard.
Oder soll
zurückgehen.
Dann
sagt sie, ich hab dir doch von Picard gar nichts erzählt. Ja, genau. Sie meinte nur, geh dahin, wo du sicher bist, geh zurück zu Picard.
Genau. Hm. Und da sagt er schnell, ich hab dir doch gar nicht davon erzählt und mal so irgendwas, also da merken wir, okay, irgendwas ist da krumm und ja, ihre Mutter sagt ihr dann, dass sie sich fokussieren soll und Picard finden soll und daraufhin geht Darsh in ihren besten Data Lock out the Main Computer Mode und wurschtelt sich durch die Systeme des Kommunikators und hat dann am Ende die Location von Picard innerhalb von Sekunden.
Wobei, ich frage mich halt auch, ob die Mutter da nicht irgend so ein Triggerwort oder sowas benutzt hat, weil sie diskutiert ja mit ihrer Mutter, woher weißt du das überhaupt? Dann sagt ihre Mutter nur, konzentrier dich, geh zu Picard und zack, hat sie überhaupt keinen Widerspruch, sondern hackt gleich das System. Also irgendwie fand ich das komisch, dass da die Diskussion gar nicht mehr weitergegangen ist, sondern sie einfach sofort gemacht hat, was ihre Mutter gesagt hat.
Ja. Also da ist auf jeden Fall was krumm und kurz darauf ist sie dann in San Francisco.
Mhm. Und wo dann das Archive auch ist, genau.
Genau, wo das Archive auch ist und redet halt mit Picard und hat Angst, dass sie Schizophrenie oder ähnliches hat und
also sie sagt ja auch, sie kann Leute hören, also sprechen hören, die einen Block entfernt sind und also sie hat plötzlich auch Fähigkeiten irgendwie dazu entwickelt zu den Pseudo-Erinnerungen, die sie da plötzlich hat, ja.
Genau, und Picard sagt ihr, nein, du bist kein Freak und nein, du bist nicht krank, du bist vielleicht very, very special und
das würde ich auch behaupten, wenn ich jemandem erzählen würde, er wäre okay. Ja. Nein, you're only very, very special. Okay.
Und erzählt ihr halt von Data und dass Data sie gemalt hat vor 30 Jahren und dass die Attacke vielleicht so eine Art Positronic Alarm Bell war und dass er halt vermutet, dass sie halt ein Android ist. Und kurz daraufhin werden sie halt, also sie erzählt ihr nochmal, nein, ich komme aus Seattle und mein Vater ist ein Xenobotanist und so weiter und so fort und erzählt nochmal von der Orchidee und kurz darauf werden sie halt angegriffen, wo man dann halt deutlich sieht, sie ist nicht wirklich normal, weil sie rennt in einer Geschwindigkeit, die kein Mensch laufen kann und springt Entfernungen, die kein Mensch springen kann, und wird dann halt wieder von diesen Männern, die wir schon aus dem Apartment kennen, wo wir dann halt auch erkennen, so, das sind keine Menschen, das sind Romulaner.
Zumindest einer davon.
Zumindestens einer davon. Die Frage sind es alle.
Nee, zwei, glaube ich.
Dem Helm, wissen wir. Dem sie den Helm runterreißt. Dem anderen, wo der Helm zersplittert, kann man zumindest keine eindeutigen romulanischen
die
Ohren oder sowas erkennen.
Aber ich müsste noch mal gucken.
Aber ja.
Also auf jeden Fall.
Man sieht die Ohren von dem einen.
Genau, also einmal sehen wir auf jeden Fall die spitzen Ohren und im Rahmen dieses Kampfes wird sie dann halt auch getötet. Also erst kriegt sie halt irgendwie, wird sie mit Säure bespuckt und diese Säure beschädigt dann halt auch eine Waffe, die sie hält und die Waffe explodiert dann und dann ist sie weg vom Fenster.
Also die Säure, mit der sie bespuckt wird, ist ja auch, weil nämlich der vermeintliche Jägersoldat, wie auch immer, sich ja selber umbringen möchte, bevor er verhört werden kann. So dieses klassische, wir haben Cyanid irgendwo in einem Zahn drinne, ja, und kauen das dann und beißen das auf. Also so dieses klassische Trope wird da halt bedient. Und was ich hier auch noch sehr schön fand an der Szene, zum einen erstmal, dass Picard nicht so schnell rennen konnte. Das fand ich schon sehr schön, weil ich mir dachte, ja, er ist halt echt alt geworden. Genau.
So was, also,
sie
ich bin nicht so schnell.
Stützt ihn, oh genau. Mensch. Und ich dachte so, ja, der Mann, der ist halt auch schon über 90, ja. Also ich meine, also in Kennen, ja. Und Picard war ja sowieso noch nie so der Körperliche, ja. Also der hat nicht so die klassischen Kämpfe gehabt wie ein Kirk irgendwie so jeden zweiten Tag, ja. Sondern Picard war ja immer schon so ein bisschen mehr hinterm Schreibtisch als auf dem Schlachtfeld. Und hier halt auch wieder, ja. Und ich fand das ganz, also das fand ich ganz nett. Und dann musste ich sofort, als die Maske da zersplittert ist und man gesehen hat, dass es Romulaner sind, musste ich sofort an Tal Shiar denken. Also ich meine, es wäre nicht ungewöhnlich. Tal Shiar ist ja der, ob es den noch gibt, weiß man ja nicht, aber das ist ja der ursprüngliche, ja, wie sagt man, das ursprüngliche Spionagenetz der Romulaner. Das wäre nichts Ungewöhnliches, dass die Mörder losschicken, um jemanden entweder gefangen zu nehmen und oder umzubringen.
Ja, aber ist es der Tal Shiar?
Ich weiß es nicht, aber das war meine erste Assoziation eben.
Ist es vielleicht Section 31? Keine Ahnung.
Das sind Romulaner. Also wir werden sehen, was passiert. Die Antwort wird kommen, ich verspreche ich euch.
Genau, die Antwort wird kommen und wir haben sie noch nicht genannt. Das ist das Schöne daran.
Und sehr, sehr überraschend natürlich, dass da stirbt. Sie war dann tot. Und ich so, was? Sie ist nach einer Dreiviertel der Serie ist eine Hauptfigur gestorben. Ja. Also ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie das da jetzt machen. Ja. Da war ich schon sehr überrascht.
Da waren wir im Kino auch relativ baff, so, okay, sie haben den Giorgio-Move wieder gemacht.
Ja, und vor allen Dingen, genau. Ich dachte noch so, ein Glück hat das Mädchen heute ein Geburtstagsständchen gekriegt und ihre Synchronsprecherin getroffen, so als kleines Trostwasser, dass sie gleich in Episode 1 dann raus ist.
Genau, nee, aber wo ich noch ganz kurz zurückgehen wollte, weil das einfach die Figur Picard und die ganzen Botschaft auch von Star Trek wieder unterstreicht, ist eben wie mit dem Thema synthetische Lebewesen oder Androids ist, als Picard da eben noch beruhigt, nee, du hast keinen Zaun, sozusagen noch alle Tassen im Schrank, du bist jetzt nicht wirklich irgendwie, hast jetzt keine Probleme mit Mental Health, sondern ist was Besonderes. Und,
du bist halt nur kein Mensch. Super.
Nee, du bist halt kein Mensch, aber er sagt, das ist ja nicht schlimm. Es heißt ja nicht, dass es nicht echt ist, weil sie fragt ihm, is it not real or am I not real? Und er sagt, nee, das ist genauso echt wie alles andere, du bist echt. Und das ist etwas, was ich ziemlich wichtig fand, ist eben diese Unterscheidung zwischen, wenn jemand quasi künstlich oder ingeniert ist oder biologisch gewachsen und geboren ist, dass es eigentlich für Picard kein Unterschied ist. Und,
naja gut, ich meine, im Grunde hast du hier im Mikrokosmos eben The Measure of Man, ja. Also die klassische TNG-Folge, wo es darum geht, ist Data
genau.
ein Selbst oder eben nicht. Ja.
Genau. Und das wiederholt sich quasi wieder. Und genau, in den späteren Szenen wird hier noch mehr aufgegriffen von Measure of a Man.
Genau. Gehen wir damit zum nächsten Akt über, denn Picard wacht auf Chateau Picard wieder auf und
er war nach der Explosion genau.
Genau.
Richtig.
Genau, Picard sagt, dass Dash tot ist und Laris und Jaban sind halt geschockt, weil die Polizei ihnen nur gesagt hat, ja, wir haben da Picard alleine auf dem Dach gefunden und
und auf den Aufzeichnungen war auch nur er alleine drauf.
Genau, und dann fragen sie sich, ob die ob Dash vielleicht irgendwie ein Cloaking Device, so eine Tarnvorrichtung hatte, dass sie deswegen auf den Sicherheitskameras nicht aufgetaucht ist.
Wobei ja dann auch diese Jäger auch ein Klon-Device gehabt, ein Tarn-Device gehabt hätten müssen, ja.
Also genau.
Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn.
Genau, das ergibt alles für den Moment keinen Sinn. Ich kann nur sagen, es wird später Sinn ergeben, aber dafür müssen wir dann Folge 3 gucken. Ab da fängt es dann an, Sinn zu machen und wir kriegen zu wissen, was da eventuell wie passiert sein könnte. Aber
also ich dachte mir halt auch gleich, okay, da steckt mehr dahinter, wenn die das auf jeden Fall vertuschen, dass da irgendwie eine Riesenexplosion auf dem Dach stattgefunden hat.
Genau. Und ja, Picard sagt dann so, hey, ich habe mich mein Leben versteckt. Nursing, my offended dignity. Writing books and history. Writing about books of history that people prefer to forget. I haven't been living, I have been waiting to die. Ja, da merkt man so, der alte Mann, okay, jetzt will ich's noch mal wissen.
Ja.
Das hat einen Schalter umgelegt und
er hat einen neuen Sinn gefunden in seinem Dasein.
Genau, und daraufhin...
Ja, weil er ja auch versagt hat. Also sorry, aber man muss es ja wirklich mal so harsch sagen. Dash kommt zu ihm und sagt, Hilfe. Picard sagt, gebe ich dir, zack, ist er tot. Also da packt ihn doch nochmal der Ehrgeiz, oder? Also, ja. Das kann ich schon verstehen.
Und sie hatte nicht mal ein Red Shirt an.
Ja.
Genau, daraufhin reist er dann halt nach Okinawa ans Daystrom Institute, dass wir das erste Mal im Kanon sehen, wo wir Dr. Agnes Jurati kennenlernen, gespielt von Alison Pill. Und sie ist diejenige, die halt die Division of Advanced Synthetic Research leitet. Also
die aus wie vielen Leuten noch besteht? 3? 5? Also
genau,
sehr stark zurückgekürzt.
Genau, und die dürfen auch nur noch theoretisch arbeiten und
vor allen Dingen, sie sagt ja auch, das als Erklärung dafür, nicht nur, weil sie da Forschung zu Synthetics gemacht haben, sondern weil die Synthetics, die den Mars angegriffen haben, vom Daystrom-Institut kamen.
Genau, und zwar aus genau dem
dieser Abteilung.
Genau, und wir lernen dann halt auch nochmal kennen, was mit B4, dem Androiden aus Nemesis passiert ist. Der war nämlich nicht wirklich wie Data und wir lernen, dass halt nach dem Film an so eine Art Positronic Breakdown halt hatte und mit den ganzen Erinnerungen von
Data völlig überlastet war.
Genau, völlig überlastet war.
Genau, weil eben sein positronisches Gehirn gar nicht so, nicht annähernd so weit ausgereift war, wie das von Data und Data ja ursprünglich gehofft hatte, dass er quasi damit weiterleben könnte, aber das eben nicht geklappt hat.
Genau, und die ganze Abteilung hat halt immer dran gearbeitet, halt so Sung-Type-Androids, wie es in der Folge heißt, zu konstruieren, also Androiden wie Data. Und der Führende an der Stelle war unser alter Bekannter Bruce Maddox, den wir aus A Measure of a Man kennen, der nämlich damals Data zerlegen wollte, um ihn zu duplizieren und damals nicht das Okay dafür bekommen hat, aber wir lernen, dass er nicht aufgegeben hat und weitergemacht hat und nachdem halt der Bann kam, war er halt so am Boden zerstört, dass er abgehauen ist und seitdem hat man ihn nicht mehr gesehen. Aber wir lernen anschließend, dass er eine Idee hatte, nämlich das sogenannte Fractal Neuronic Cloning, was eine relativ abgefahrene Idee gewesen sein muss. Also ein Neuron aus Datas positronischem Hirn könnte möglicherweise all seine Erinnerungen beinhalten und das könnte man halt nehmen, um daraus quasi einen neuen Data zu bauen. Und
was aber dann bedeuten würde, dass alle Androiden im Grunde ein Stück Data in sich tragen.
Genau.
Also alle sind ein bisschen, sind wir nicht alle ein bisschen Data? Ja. Ich finde ja, ich bin übrigens, also Biologie ist schon so lange her, ja, aber ist das nicht auch einfach der Grundgedanke? Ich meine, wir haben eine Zelle und eine Zelle teilt sich und daraus entsteht dann ein ganzes Lebewesen. Also im Grunde ist es doch so ähnlich, auch so weit weg fand ich den Gedanken jetzt eigentlich gar nicht, dass aus einem kleinen Stück quasi ein Gesamtwesen entsteht. Das aber Einzige, was hier ungewöhnlich ist, dass du... Naja, und das Ungewöhnliche ist halt hier, dass dann im Grunde die Erinnerung dann auch in allen mit drin ist irgendwie, so die Gesamterinnerung oder zumindest als vielleicht intuitiv Gefühl oder so, ja, aber so ungewöhnlich fand ich die Idee jetzt nicht, aber offensichtlich scheint es ja was Ungewöhnliches doch zu sein.
Ja, schwer zu sagen, das sind immer so diese philosophischen Sachen.
Technobubble.
Diese philosophische Technobubble an der Stelle und genau, also halt in dem Gespräch vorher, wo sie dann halt darauf kommen, fragt halt Picard, ob es halt möglich ist, ein Android halt aus Fleisch und Blut zu konstruieren.
Der fühlen kann.
Genau, der fühlen kann und Jurati sagt dann halt so, Jurati sagt dann so, nee, geht nicht. Und die lange Antwort, nee, geht nicht. Und am Ende sagt er dann so, hey, der Android, den es nicht gibt, den habe ich gestern sterben sehen.
Ja, also sie sagt noch, was ich auch eine sehr schöne Formulierung fand, sie sagt also, die anderen, wenn das wirklich gehen sollte, ja, dann wären die anderen quasi, hätten dann some essence of data, also drin in sich quasi, das klingt jetzt so, aber egal. Na und das fand ich sehr schön, weil das ist im Grunde eine Allegorie auf Picard, finde ich auch. Denn was ist Picard, die Serie, nichts anderes als Picard quasi in a bottle, also die Essence von TNG in einer Person und in dieser Serie, also fand ich ganz schön formuliert so. Ich dachte, im Grunde ist die Serie auch nichts anderes als eine Essenz von Picard, in Sense von TNG in Picard gepackt quasi.
Genau, und wir lernen halt auch, dass die Halskette, die Dash getragen hat, halt ein Hinweis darauf ist, dass es da, also oft genau dieses Ding, denn dieses Fractal Neuronic Cloning funktioniert immer in Pärchen. Und Picard sagt dann Twins und Jurati sagt, ja, they were created in pairs, so there is another one. Und dann sind wir auf einmal ganz woanders, denn wir sind irgendwo auf einem, also in der Memory Alpha heißt so schön, an einem Catwalk, also auf so einem, ja, Steg, wo dann halt eine weitere Dash steht, oder zumindest jemand,
also
der...
Also es wird ja eingeblendet, Romulan Reclamation Site.
Genau, Romulan Reclamation Site. Und diese Dr. Usher sieht halt genauso aus wie Dash, hat halt auch die gleiche Heilskette, heißt aber Sochi. Also S-O-J-I. Und der Romulaner Narek
da so lang.
Stellt sich vor, sagt so halt so, ja, hier, ich habe hier erzählt halt so Teile seiner Sad Story und sorry, du hörst dir den ganzen Tag schon so eine Scheiße an, jetzt nerv ich dich auch noch Feierabend damit. Und sagt dann so, ja, so es ist sorry, das willst du bestimmt nicht hören. Und sie sagt dann so, falsch flirt, gedacht. Flirt. Erzähl halt weiter. Und dann zoomen wir halt raus und sehen halt so, oh, die Romulan Reclamation Site ist in Wirklichkeit ein Borg-Kubus. Und damit sind wir am Ende.
Genau.
Und, ja, ergänzen möchte ich noch, als Narek auftaucht, weil wir ja über Melodien gesprochen haben, als Narek auftaucht, referenziert Jeffrey Russo auch das alte Thema der Romulaner aus der TOS-Episode. Ja, gibt's auch ein sehr schönes Video zu, verlinken wir zu. Kann man es deutlich erkennen, selbst ich als Nicht-Musiker, nicht so wie bei der Flöte. Und das finde ich einen schönen, so Wink an die Fans. Und dann habe ich mich noch gefragt, also Narek erzählt ja, er hätte vor einem Jahr einen Bruder verloren. Ob das auch nochmal wichtig wird, ob er wirklich einen Bruder hatte, wissen wir alles nicht. Aber er sagt ja dann auch, du musst dir den ganzen Tag die Storys von lauter Leuten anhören und bist quasi beschäftigt, sie wieder herzustellen, ja. Und da habe ich mich auch gefragt, was ist die eigentlich? Ist die Psychiater? Ist die hier so auch KI-Doktor irgendwie oder was ist die? Das wissen wir auch nicht.
Das kriegen wir ja, das kriegen alles in den alles nächsten beiden Episoden
das,
zu sehen.
Aber das wissen wir noch, wissen wir es nicht. Und ich dachte ja. So, toll. Also wir haben immer nur so kleine Hinweise, aber nicht irgendwie so richtig.
Genau.
Also ja, wir werden an der Stelle ziemlich in der Luft hängen gelassen.
Ja, also was sehr, sehr fies ist, ist wirklich, wo man halt an der Stelle in der Episode halt aufhört und wo man in der Story hängen gelassen wird. Also wir haben ja im Kino die ersten 3 Folgen gesehen, wo man sagen kann, ob man das jetzt alles hätte zeigen müssen als Piloten, würde ich sagen definitiv nein, aber so die ersten 2 Folgen hätte man auch in eine große Episode zusammenschneiden können und dann halt irgendwie 120 Minuten machen können. Es wäre
weniger fies gewesen. Ja. Es wäre also etwas schlüssiger gewesen.
Das ist auch ehrlich gesagt was mich tatsächlich gestört hat. Ich habe mich wirklich hier aus der Handlung abrupt rausgerissen gefühlt. Und ich meine, Zweiteiler zum Anfang einer Season oder zum Anfang einer Serie hat ja Tradition im Star Trek-Universum, auch mit TNG, ja. Also ich meine, Mission Farpoint war ja auch ein Zweiteiler. Und die Serien haben immer schon mit Zweiteilern angefangen oder geendet, zum Großteil. Und dass wir hier dann keinen Zweiteiler gekriegt haben, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen angepisst. Vor allen Dingen, weil ich halt so aus der Story rausgerissen wurde.
Das Fiese ist, ich glaube auch, wir werden auch nächste Woche aus der Story rausgerissen und definitiv werden wir am Ende von Folge 3 aus der Story rausgerissen.
Ich habe grundsätzlich ja nichts gegen Cliffhanger und ich verstehe auch, warum es Cliffhanger gibt. Man will ja die Leute bei der Stange halten. Ich finde aber für den Anfang, ja, ist mir das hier zu wenig gewesen. Ich finde, wir hätten noch mehr Storyline bekommen sollen, weil wir haben hier immer nur so ganz kleine Ansätze gekriegt, aber so richtig wissen irgendwas tun wir nicht. Und ich finde, von den Anfang hätten wir dann schon ein bisschen mehr verdient.
Ja, also was man halt sagen muss, die Serie ist vom Plotaufbau her sehr, sehr langsam. Und wenn man das halt vergleicht mit früheren Zweiteilern, also diesen Plotaufbau, den wir sonst halt in einem Zweiteiler wie Encounter at Farpoint oder in
Caretaker
bei Voyager haben, das wird ein Großteil der ersten Staffel sein, vermute ich mal. Weil
es erzählt langsamer. Es
genau, also
mehr wie The Mandalorian.
Auch, dass,
umso mehr ein Grund dafür, uns einen Zweiteiler zu geben. Genau,
ja, aber es sind lauter ja mal, Zweiteiler im Endeffekt ja auch.
Also ich kann ja insofern spoilern, Picard ist am Ende von Episode 3 noch nicht von der Erde weg. So viel, in Anführungsstrichen, Spoiler kann man an der Stelle geben, also um halt zu sagen, so hey, das wird halt wirklich sehr, sehr langsam alles erzählt und gucken wir halt.
Also da kriegt man auch Charaktere mehr, also das würdigt, also es gibt ein paar Sachen, da werden schon gewisse Charakterentwicklungen mehr gewürdigt, ein paar Situationen mehr gewürdigt, warum Picard in gewissen Konstellationen oder Kontexten steckt und warum gewisse Animositäten oder Spannungen bestehen oder auch nicht. Und das ergibt Sinn und ja, es wäre vielleicht schön, wenn es ein bisschen mehr auf einmal gäbe, da gebe ich Dunder Klumpen auch recht, aber ich habe das Gefühl, die erzählen das ein bisschen, wie es auch in dieser Mandalorian-Serie bei Star Wars gemacht ist, sehr cinematisch, sehr so abgehackt, als ob du das Gefühl hast, nachher schaust du dir einen 8 oder 10 Stunden Kinofilm an.
Ja. Na gut, ich glaube, das soll am Ende ja gebinged werden können. Also wahrscheinlich ist es dann auch so aufgebaut, dass du im Grunde wie einen großen Film dann hast, ja. Also übrigens, ich fand auch überraschend, dass Soji wusste, dass sie einen Zwilling hat. Ich hätte nämlich jetzt nicht damit gerechnet, dass sie voneinander wissen.
Wird alles noch erklärt.
Das wird alles
ja, aber das hat mich nur überrascht, weil sie meinte, ja, das Zwilling und so. Und ich so, ah, okay, sie weiß von ihrem Zwilling, okay.
Das wird.
Und was interessant ist auch bei den Romulanern, diese Borg-Kubus ist ja der Romulan Reclamation Site, also eine Art Wiedergewinnungsort. Und man kann jetzt auch schon sagen, was wird
Wiederherstellungseinrichtung heißt es, glaube ich, im deutschen Untertitel.
Genau, und was wird wiederhergestellt? Es werden verschiedene Sachen da wiederhergestellt. Also vor allem, das ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler, wird das auch als so eine Art romulanischer Freistaat teilweise auch bezeichnet.
Also
und
ich meine, wenn...
Das Romulan Star Empire mehr. Und das finde ich sehr interessant.
Dann ist ja vielleicht auch diese Aussage, you have to fix broken people every day vielleicht doch wortwörtlich zu nehmen. Wir werden es sehen.
Und oh ja, wir werden es sehen und auch wir werden auch ein paar interessante Charakterzüge von Picard noch sehen. Ich hab's in einem anderen Podcast schon gesagt, als ich bei Dominic Hammes bei quasi Daily Domme war, um ein wenig über meine Erlebnisse bei der Premiere zu reden, habe ich schon gesagt, dass Picard ein paar Charakterzüge des späten Benjamin Sisko bekommen hat.
Ja, genau.
Ich wollte nämlich fragen, und ich meine, das kannst du und Elle jetzt wahrscheinlich gar nicht gar nicht objektiv beantworten, deswegen frage ich jetzt einfach mal TJ, wie fandest du Picard? Den Picard, den wir hier zu sehen gekriegt haben.
Find ihn ziemlich gut. Ich habe aber auch tatsächlich, ich glaube, TNG auf jeden Fall noch nicht komplett gesehen, die ganze Serie, jede Folge. Ich mag Nemesis im Gegensatz zu vielen anderen. Also ich mag diesen Picard. Genau, aber was ich eben eigentlich ja noch sagen wollte, ist ja auch die Geschichte mit, dass ja immer zwei Folgen von dem gleichen Regisseur, beziehungsweise in diesem Fall der gleichen Regisseurin gemacht wurden.
Ja, das war das, was du ja meinst, dass du gesagt hast, es sind im Grunde alles Doppelfolgen.
Genau, es sind ja im Prinzip alles Doppelfolgen, zumindest ist es ja bisher angekündigt, dass jetzt, also Hannah Culpepper hat jetzt diese Folge gemacht und eben auch die zweite und 3 und 4 sind von Jonathan Frakes.
Auch sehr schön übrigens genau, dass wir eine weibliche Regisseurin haben, die den Anfangs-Zweiteiler gemacht haben. Ja, finde ich nett.
Auch
also
das erste Mal in der Geschichte von Star Trek.
Genau, ist in anderen Serien nicht ganz so üblich.
Und genau, und wer noch ein bisschen mehr darüber wissen möchte, dem sei nochmal The Ready Room ans Herz gelegt. Da sind
wo kann man das denn in Deutschland gucken?
In Deutschland kann man das auf diesem Facebook gucken, denn auf der Facebook-Seite auf von
Instagram TV kriegst du es auch.
Genau, also okay, gut. Instagram TV und also die Hauptquelle ist die Facebook-Seite von CBS All Access. Und da wird es nämlich immer am Donnerstag deutscher Zeit ich glaube es ist 16 Uhr deutscher Zeit, also 15 oder 16 Uhr deutscher Zeit, ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, in Anführungsstrichen live das erste Mal ausgestrahlt und das kann man auch als Deutscher sehen. Also im Gegensatz zu den ganzen Sachen auf Twitter, die von CBS All Access immer region-locked sind auf die USA, ist dieses Facebook-Video nicht region-locked. Das heißt, man kann das auf der Facebook-Seite von CBS All Access problemlos gucken. In schönstem HD geht alles. Link dazu findet ihr in den Shownotes auf trackgasm.de.
Ah gut, aber für Leute, die kein Facebook verwenden, also ich werde jetzt mal als so ein bisschen genauigkeitskrämischer Nerd jetzt mal sagen, so das auf Facebook einzuschießen, es ist zugänglicher natürlich, als das jetzt nicht zu zeigen, wie auch die Short Tracks, aber eine Augenbraue hebe ich zum Beispiel trotzdem so, Facebook.
Naja, wie gesagt, also du brauchst ja nicht mal bei Facebook einen Account zu haben, du musst nur auf deren Facebook-Page.
Ja, ja, mit den ganzen Pop-Ups dazu.
Mhm. Naja, gut. Um mal kurz
zurückzukommen.
Um mal kurz auf Picard zurückzukommen. Mir hat Picard ja sehr gut gefallen. Ich fand, es war nicht der klassische Picard, wie wir ihn aus TNG kannten. Also ich finde schon, dass man merkt, dass er älter geworden ist. Ja, nicht nur körperlich, sondern eben auch einfach viel behäbiger ist und viel träger einfach. Da ist so ein bisschen die Luft raus. Ja, also so eine Art Altersmüdigkeit. Ja, oder auch Altersmilde vielleicht. Und dann gibt's ja nochmal diesen Ruck, wo man plötzlich den autoritären Picard wieder hat, der die Dinge anpackt und in die Hand nimmt, ja, nämlich als dann Dash dann gestorben ist. Und im Interview, finde ich, hat man auch nochmal ein ganz kurzes Aufblitzen gesehen. Also es ist nicht so, als dass da nicht bekannte Dinge, uns bekannte Dinge nicht mehr auftauchen. Aber ich finde schon, dass wir einen weiterentwickelten Charakter hier sehen, ja. Und dass ein Patrick Stewart den vermitteln kann, das ist ja klar. Also ich meine, der kann sein Handwerk und ich glaube, der hat den auch genau so dargestellt, bisher zumindest, wie er ihn denn darstellen will, ja. Also das fand ich ganz positiv, das hat mir ganz gut gefallen. Es war familiär genug, dass ich mich gefreut habe als alter TNG-Fan, aber es war neu genug, damit ich es A, spannend fand und B, glaube ich, auch neu genug, damit ein neuer Fan oder neue Menschen, die dazukommen und eben TNG nicht kennen, damit gut zurechtkommen können.
Genau, so was ich schön fand, ist, dass man es halt geschafft hat, sowohl an die alten Sachen anzuknüpfen, dass halt die Leute, die da die laufende Memory Alphas sind, halt die ganzen Anknüpfungen, ach, da knüpfen sie da an.
Es gab ja schon einige.
Genau, wo es halt viele Gänsehautmomente gab. Also ich gerade bei uns im, als wir im Kino waren, als dann halt so Blue Skies, so alle so, oder dann halt auch als dann halt das erste Mal dieses da, 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 da,
ja, das Thema, das war ja am Ende beim Intro ist ja auch eingespielt worden, genau. Ja,
das ist einfach so diese Gänsehautmomente, die kein anderer Mensch versteht, wenn man nicht absolut der Star Trek-Nerd ist. Aber man muss sie auch nicht verstehen, denn selbst wenn man das alles nicht kennt, alles, was man wissen muss, was für das Verständnis der Story relevant ist, wird halt erzählt, nämlich, dass sich Data vor 20 Jahren halt geopfert hat, um Picard zu retten und dass er deswegen halt kein Problem mit Androiden hat, sondern im Gegenteil, er sie eher mag und so weiter und so fort. Das wird halt erklärt, aber ohne jetzt unnötig in Details zu gehen, sondern man kriegt genau die Hintergrundinfos, die man wissen muss, kriegt man. Gut, wir werden auch irgendwo dann noch sehen und erklärt kriegen, wer Bruce Maddox ist, weil diejenigen, die TNG-Episode nicht gesehen haben, werden nicht wissen, wer Bruce Maddox ist.
Gut, aber ich meine, sie wissen in dem Moment ja, dass Bruce Maddox zumindest ein Wissenschaftler ist, der sich mit KI als Hauptfach spezialisiert hat und dass es da die Hintergrundstory gibt mit Picard, das weiß man nicht, aber ich finde, das muss man in dem Moment jetzt
aber
auch
wissen.
Aber das
merkt man in dem Moment auch schon ein bisschen an der Reaktion von Picard.
Ja, also, dass da vielleicht Animositäten sind, ich glaube, das kann man schon ganz
also,
drauf
dass er
ihn
zumindest den Namen ihm was sagt und dass es da halt irgendwann was gab, vermutlich. Zu deinem Hinweis, L, eben noch, du kannst die Ready Room auch auf StarTrek.com anschauen, komplett ohne Facebook. Und
Das klingt fantastisch.
Ich habe den Link gerade in
das
den
ist neu,
Chat gepostet und werde ihn jetzt auch noch in die
packen wir euch auch.
Ich packe ihn auch noch in die Shownotes.
In die Shownotes.
Das ist
aber
gigantisch.
Angesichts dessen, dass unsere Record Time inzwischen die 2-Stunden-Marke durchbrochen hat und wir an einem Sonntagabend aufnehmen, würde ich an dieser Stelle sagen, machen wir den Deckel drauf für heute, denn wir haben in 5 Tagen schon wieder die nächste Episode vor uns. Ich bedanke mich bei TJ.
Bitte, bitte. Immer bei wieder gerne. Britt. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Du bist
doch
da, gut.
Und
ja, gern.
Und bei L, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr mal bei uns hier dabei sein wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail, info@trackgasm.de und wir melden uns dann bei euch halbwegs zeitnah, hoffe ich, wann
melden
ihr dann...
Sie sich nicht, wir melden uns.
Genau. Wir haben auch schon eine Anfrage bekommen. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, auf diese Mail zu antworten. Deine Mail ist... Du da draußen weißt, dass du gemeint bist. Deine Mail ist nicht untergegangen. Ich muss sie nur wieder finden in meinem Posteingang. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Wenn ihr übrigens kein Amazon Prime Video habt, guckt einfach mal bei uns auf der Webseite vorbei, klickt auf den Link zu Prime und dann könnt ihr da dann die Testmitgliedschaft abschließen und uns dabei unterstützen. Danke, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.